Und herzlich willkommen zu 2,5 Stunden CCC Jahresrückblick 2008, Rückblick und wahrscheinlich auch ein bisschen Ausblick. Wir begrüßen Erdgeist, zweimal Frank, Konstanze und Andi. Bei einem Rechenschaftsbericht, auch wenn der Text im Fahrplan etwas ironisch gemeint war, geht es auch um Fragen, die sind erwünscht und willkommen, und zwar möglichst von den beiden Saalmikrofonen da in den Gängen. Also wer immer Fragen hat nachher, die werden direkt vom Podium gemanagt, bitte an die Mikrofone gehen. Nervt ein bisschen, aber macht die Sache leichter. In dem Sinne, vergnügliche 2,5 Stunden. The stage is yours. Danke.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Kupferkabel mehr. Es gibt nur noch die Glasfaser und Terminals in jedem Raum. Man siedelt auf fernen Rechnern. Die Mailboxen sind als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Computerclubs unser Datenverbundsystem. Einer dieser Computerclubs ist der Chaos Computer Club. Gigantischer Teil eines winzigen Sicherheitssystems, das die Erde vor der Bedrohung durch den GILB schützt. Begleiten wir den CCC und seine Mitglieder bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unkenntlichkeit. Das war der Chaos Computer Club 1984, als er vor 25 Jahren zum ersten Mal zum Kongress eingeladen hat. Damals waren ein bisschen weniger Leute dabei. Damals hat der Eintritt auch nur 30 D-Mark gekostet.
Ja, und für Frauen gab es einen Extrapreis.
Damals saß Wau aber auch noch im Eidelstädter Bürgerhaus und hat Kartoffeln geschält. Und ich glaube, die 4000 Leute, die dieses Jahr auf dem Kongress sind, hätten da ins Bürgerhaus nicht reingepasst.
Ja, das heißt, wir haben was zu feiern. 25 Jahre Chaos Communication Congress. Und ich denke, wir können sagen, dass wir auch dieses Jahr mitteilen dürfen, dass wir auf ein recht erfolgreiches Jahr zurückblicken. Und wir wollen gucken, was ist im Jahr 2008 passiert. Wir haben alle 5 eine Runde gebrainstormt und versucht, möglichst nicht zu vergessen, was in diesem Jahr war. Und wir werden wie immer nach alter Tradition chronologisch vorgehen und mit dem Januar beginnen.
Vielleicht vorher noch mal ein paar kurze Worte, ein paar einleitende Worte. Wir sitzen ja hier als die Leute, die dieses Jahr hauptsächlich das Öffentlichkeitsinterface für den Club dargestellt haben. Das heißt also die Leute, die hauptsächlich auch Vorträge gehalten haben oder zumindest erstmal die Anfragen erstmalig beantwortet haben, teilweise auch dann an Fachreferenten weitergegeben haben. Wir haben die Presseanfragen angenommen und auch größtenteils selbst bearbeitet, wobei wir auch immer nicht diejenigen sind, die dann 100% bearbeiten, sondern wir geben die dann auch gern mal weiter. Das war dieses Jahr sehr, sehr erfolgreich. Wir haben also ein ziemlich schlagkräftiges Team. Das heißt also, selbst wenn wir Sachen mal selbst nicht bearbeiten können oder auch es gibt Leute, die mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht nicht in der Öffentlichkeit sein wollen, aber wichtigen inhaltlichen Input liefern. Das heißt also, an die haben wir das dann weitergepiped, es kam dann zurück und wir haben es dann entsprechend weitergegeben. Das ist also dieses Jahr eine sehr, sehr gute Arbeitsteilung gewesen. Das hat im letzten Jahr schon angefangen und ist eigentlich dieses Jahr absolut perfekt gelaufen. Vielleicht mal ein paar Zahlen dazu. Die Pressekommunikation im CCC e.V. läuft seit ein paar Jahren jetzt so, dass wir ein E-Mail-Ticketsystem haben, wo die E-Mail presse@ccc.de aufläuft. Da sitzt dann ein Team von, ich würde mal sagen, über den Daumen 8 Leute ungefähr, die da aktiv mitlesen. Dann geht es darum, die Sachen zu sichten, zuzuordnen. Und wer gerade Zeit hat, in dem Thema ein bisschen drin ist, kümmert sich dann darum. Ich habe gerade mal eine kurze Abfrage gemacht, seit wir das letzte Mal hier an der Stelle gesessen haben, 1613 Pressetickets bearbeitet, beziehungsweise nein, wir haben sie bekommen und davon haben immerhin 1343 den Status Resolved, das heißt also, die wir irgendwie mehr oder weniger abgeschlossen haben.
Resolved und, heißt so viel wie, wir haben sie froh gemacht.
Genau, das heißt, wir haben da jemand irgendwie glücklich gemacht oder es war halt irgendwie ein Timeout, weil eine Sache irgendwie 12.43 Uhr Eingang des Tickets, wir brauchen irgendwie dringend ein Live-Radio-Interview bis 13.20 Uhr, so bitte rufen Sie uns sofort zurück und das sind Sachen, das können wir in der Regel nicht schaffen. Manchmal schaffen wir das. Kleine Anekdote, es gibt die kürzeste Zeit zwischen Anfrage bis vor der Kamera sitzen, ist dieses Jahr bei 56 Sekunden gewesen. Was aber daran lag, dass gerade das Studio des entsprechenden Senders oder des entsprechenden Mediums eine Etage höher war und die dann doch ein bisschen irritiert waren, als ich dann plötzlich vor der Tür stand.
Ja, und das liegt doch daran, dass du immer aussiehst so, dass man sich direkt vor eine Kamera setzen kann.
Ich gebe mir Mühe. Nein, also das so viel zu dem Presse-RT und der Pressearbeit. Also ich denke, da können wir uns dieses Jahr definitiv auf die Schultern klopfen und hoffen, dass wir auch nicht allzu viele Medienvertreter da haben im Regen stehen lassen. Wir schaffen es wirklich nicht immer, alle Anfragen zu bearbeiten, vor allem nicht zeitnah. Das liegt einfach auch daran, an der Schnelligkeit des Mediums. Das sind Sachen, die brauchen wirklich innerhalb von einer Stunde irgendwie ein Interview, Live-Telefonatsgeschichte. Und irgendwie haben wir ja doch noch alle ein bisschen Leben und Jobs auch nebenbei. Ach. Und also 100% können wir einfach nicht leisten, aber ich glaube, das war ein gutes Jahr.
Dazu kommen halt neben den normalen Presseanfragen, die einfach nur drei Sätze wollen oder mal ein längeres Interview, auch noch Anfragen nach Referenten, wo wir dieses Jahr ein bisschen stärker versucht haben, die in die einzelnen RV-Kreise zu bringen, also nicht also ein bisschen zu dezentralisieren. Natürlich kommen viele Anfragen direkt aus Berlin und natürlich sind auch Berliner irgendwo hingefahren ins Bundesgebiet und auch außerhalb des Bundesgebietes, aber in der Regel versuchen wir die auch ein bisschen zu verteilen, sodass die regionalen Anfragen auch regional bleiben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Noch so ein Hinweis an anwesende Pressevertreter, bitte schickt uns Mail. Das halt, also wir haben zwar eine Telefonnummer, aber wir telefonieren nicht besonders gerne, weil das Problem ist halt, die Mail läuft halt in ein Anrufbeantwortersystem und jemand muss die abhören, kategorisieren, im Ticketing-System irgendwie richtig einpflegen und meistens sind also die typische Journalistenanruf, die beliebten sind halt, ja, hier ist ich bitte um einen Rückruf, vielen Dank, Klang. So keine Telefonnummer, eventuell eine übermittelt, nicht worum es geht, keinerlei Informationen darüber, wie irgendwie die Deadlines sind, also schickt uns bitte eine Mail, worum geht's, welches Medium, eine Rückruftelefonnummer und bis wann die Deadline ist. So, dann können wir damit arbeiten, aber wie gesagt, diese Anrufe mit irgendwie, es ist dringend, rufen Sie bitte sofort zurück. Ja, Herrgott, davon haben wir manchmal 50 am Tag.
Genau. Ja, und der Januar hat für uns so kurz nach dem Kongress ziemlich spannend angefangen, denn wir hatten ja auf dem Kongress letztes Jahr angekündigt, wir wollten wieder Wahl beobachten, aber da wir einen sehr fähigen Anwalt haben, auch einen guten Freund von uns mittlerweile, weil wir schon relativ eng zusammengearbeitet haben, haben wir auch vorher uns überlegt, dass wir versuchen, per einstweiliger Anordnung die Benutzung der Wahlcomputer bei der Hessenwahl zu verhindern. Das haben wir nicht geschafft, denn der Hessische Staatsgerichtshof hat diesen Versuch auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, dem hat er nicht stattgegeben.
Eine bemerkenswerte Begründung. Die Begründung war, Wahlen kann man immer erst hinterher anfechten.
Ist natürlich ein interessanter juristischer Zirkelschluss, dass man sagt, okay, diese Wahlcomputer sind Risikotechnologie, eventuell könnte es da zu Manipulationen kommen. Leider kann man sie nachher nicht nachweisen, aber sie können ja nachher dagegen vorgehen. Aber konnten wir halt nicht viel machen, mussten wir uns also wieder mal morgens aus den Betten pellen und die Wahl beobachten. Und wir hätten nicht unbedingt erwartet, dass nach all dem öffentlichen Aufruhr um die Wahlcomputer so gravierende Wahlfehler festgestellt wurden. Eigentlich in jedem Wahllokal, wo wir Beobachter hatten, sind Wahlfehler aufgetreten. Die sind auch sozusagen festgestellt mittlerweile. Es gibt ja dann so ein Wahlprüfungsverfahren und die wurden als Wahlfehler festgestellt. Allerdings waren sie für das Ergebnis nicht wirklich ausschlaggebend. Von daher wurden sie nur festgestellt und die Wahl hatte am Ende nach mehreren Monaten Bestand.
Also die, um mal so das Ausmaß von Wahlfehlern, die beobachtet wurden, klarzustellen, da wurden Wahlcomputer über Nacht bei Politikern gelagert, bevor sie morgens ins Wahllokal gebracht wurden, weil war halt praktisch. Und was wir sehr toll fanden, war, dass so viele Leute in Hessen noch von außerhalb sich tatsächlich morgens aus dem Bett gequält haben und in die Wahllokale gefahren sind, um zu beobachten. Wir waren auch so ein bisschen überrascht von der Resonanz, wie viele Leute dann tatsächlich sagen, okay, unsere Restdemokratie ist es wert, sich da ein bisschen drum zu kümmern, sorgen wir wenigstens dafür, dass wir diese Leute gelegentlich auch noch wieder abwählen können. Applaus Ja, im Zuge dieser Wahlbeobachtung fühlte sich dann ein Wahlleiter auch noch verunglimpft. Der drohte dann halt mit Klage. Was man dazu sagen muss, es gab vorher vom Landeswahlleiter so einen Merkzettel, den die rumgeschickt haben.
Gefahr, der CCC kommt.
Genau. Und das führte halt zu super obskuren Auswirkungen, so von wegen so, naja, also mit Laptops kommen sie hier nicht rein in mein Wahllokal. Oder haben sie Antennen dabei? Also wirklich völlig bizarr. Also man hatte dann irgendwann schon so das Gefühl, die haben da was zu verbergen. So, warum auch immer. Ja. Diese Klage fand dann nie statt. Also es gab dann da irgendwie ein klärendes Gespräch, glaube ich. Ne?
Na, wir haben uns mit dem Herrn Mürell aus Oberzhausen dann noch getroffen. Da möchten wir uns auch bedanken für den heroischen Einsatz von Chaotiker, der sich noch eine Verfolgungsfahrt geliefert hat mit so einem Ordnungsamt-Mitarbeiter, der ihn aus dem Landkreis verscheuchen wollte. Was er übrigens auch erfolgreich geschafft hat, denn Chaotiker hatte dann irgendwie dann doch keinen Nerv und ist dann tatsächlich aus dem Landkreis da rausgefahren und zu einem anderen Wahllokal gegangen, gab ja genug Auswahl. Aber wir haben uns dann ein paar Wochen später, ich bin nach Darmstadt gefahren und zusammen, und da ist er in der Nähe von Darmstadt irgendwie, dann haben wir uns mit ihm hingesetzt und versucht mit ihm zu klären, aber er blieb unbeirrt auf seinem Standpunkt, dass diese Wahlcomputer sicher seien. Naja, gut, da konnten wir nicht viel machen. Juristisch ist das Ende vom Lied, dass wir tatsächlich nachher, nachdem dieses ganze Wahlprüfungsverfahren durch war, vor den Hessischen Staatsgerichtshof gezogen sind, auch mit der Hilfe von Chaotiker, der sozusagen unser Kläger ist. Allerdings hat sich ja jetzt der Hessische Landtag aufgelöst. Da war doch diese kleine Ypsilanti-Schwankung. Und aus diesem Grund vertritt da jetzt der Landtag die Meinung, ja, er hätte sich aufgelöst und es hätte sich erledigt. Das sehen wir anders. Wir möchten das gerne trotzdem vom Hessischen Staatsgerichtshof geklärt haben. Also wir werden dem sicherlich nicht zustimmen, das einfach deshalb einzustellen, weil der Landtag eben nicht mehr existiert. Wir warten ja ohnehin, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber dazu kommen wir später noch. Wir können uns auch nicht an so einem Topic so lange aufhalten und gehen weiter im Januar.
Moment, halt, einen brauchen wir noch dazu. Möglich wurde die ganze Sache durch eure Spenden. Ja, also nochmal vielen Dank dafür. Wir können diese Wahlcomputer-Kampagne tatsächlich nur durchführen, weil so viele Leute dafür gespendet haben und bereit sind, halt irgendwie diese Kampagne zu supporten. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, in Bayern haben wir dann, wie immer, die sind immer etwas weiter vorne und weiter hinten, je nach Betrachtungsweise. Bayern hat im Januar die Information verloren, dass sie den Trojaner schon einsetzen wollen, und zwar um Skype abzuhören. Diese Diskussion hat uns halt durchs ganze Jahr begleitet. Insofern war das so der Auftakt zu dieser ganzen Geschichte, was dann später Online-Durchsuchung oder Quellentelekommunikationsüberwachung hieß. Der interessante Anlass, dass dieses Thema anfing, war da, dass eine Kostenteilungsnote durchsickerte, wo die sich halt darüber ausließen, wie viel denn jetzt so ein Einsatz kostet. Und dadurch halt klar wurde, dass es halt schon sehr viel konkreter ist, als allgemein öffentlich angenommen wurde. Die bayerische Landesregierung hat dann natürlich erstmal gesagt, naja, wir müssen halt die bösen Terroristen und Kinderschänder und wahrscheinlich jetzt im Januar dann Nazis. So, also die Bayern waren halt, wie gesagt, weit vorn.
Genau.
Man sollte vielleicht noch kurz ergänzen, aber sagen, dass der Bundestrojaner und das Thema Skype einfach sehr eng zusammengehören, weil Skype die Kryptoschlüssel zwar zentral in Luxemburg speichert und es sich wahrscheinlich bei Skype sowieso nur um eine Tochterfirma der NSA handelt, aber die deutschen Behörden halt wenig Freude daran haben, Amtshilfeersuchen nach Luxemburg zu schicken, die dann beantwortet werden oder auch nicht. Frei nach dem Motto, wir fragen doch nicht den amerikanischen Geheimdienst, wenn wir einen deutschen Bürger abhören wollen. Also das habe ich mal so informell am Rande einer Veranstaltung als Zitat aufgeschnappt.
Also was man dazu sagen muss, sie haben zu dem Zeitpunkt halt einfach keine Anfragen gestellt. Also nicht so, dass sie gesagt haben, es geht nicht, es gibt keinen Prozess oder wir wissen es nicht, sondern sie haben gesagt, nö, haben wir noch nie gemacht.
Da ist ihnen halt zu lästig. Und insofern ist diese bayerische Geschichte da jetzt nicht nur so eine kleine Inselgeschichte aus Bayern, sondern tatsächlich einer der Haupthintergründe dieser Bundestrojaner-Geschichte, dass sie halt gesagt haben, naja, für so einen Kram brauchen wir halt eine Software direkt, also einen Trojaner halt, um uns die Krypto-Keys direkt aus der Software zu fischen.
Also wobei ein Teil des Angebotes für diese Installation oder Herstellung dieser Überwachungssoftware war auch ein SSL Man-in-the-Middle-Angriff, was also auch nochmal ein ganz pikantes Detail ist. Ich weiß nicht, ist die Echtheit eigentlich mittlerweile offiziell bestätigt von dem Dokument? Aber ich glaube, wir können...
Hat es da nicht eine Hausdurchsuchung deswegen gegeben?
Naja, die Bestätigung ist quasi inoffiziell, denn wenn Sie bei Leuten, die ganz sicher dieses Dokument besessen haben, die Wohnung durchsuchen, ist das schon ein deutliches Zeichen.
Also es liegt das nahe so, ne?
Ja, leider ein bisschen untergegangen im Januar ist der Mayfair-Hack.
Ja, wobei sich der ja auch durchs ganze Jahr gezogen hat. Das hat ja angefangen auch genau vor einem Jahr hier auf dem 24C3, wo zwei Forscher erste Erkenntnisse über das Innenleben von diesen Mayfair-Chips, von dem Kryptoverfahren hier zum Besten gegeben haben. Das hat ein paar Leute angespornt, zum Beispiel auch Forscher von der Radboud-Universität in Nijmegen. Entschuldigung, wenn ich falsch euch. Niederländische Universität. Richtig, okay. Die haben da fleißig weitergeforscht und sind dann auch Anfang des Jahres mit weiteren Details rausgekommen, haben das Ganze noch perfektioniert und zwar so weit, dass der Hersteller der Chips, die Firma NXP, doch ziemlich angepisst war und der Veröffentlichung oder der angekündigten Veröffentlichung der Details dann auch versucht hat, mit einer Klage zu verhindern. Das hat sich dann bis im Juli hingezogen. Da ist dann aber klar, nein, das darf veröffentlicht werden. So bis dahin gab es dann noch Probleme mit dem Londoner Nahverkehrssystem, mit dem niederländischen sowieso, die diese Chips auch einsetzen.
Boston, ja.
Hier in Deutschland hat es jetzt erstmal keine größeren Ausschläge deswegen gegeben. Ich denke, da wird uns aber auch dieses Jahr noch ein bisschen was blühen.
Also noch so ein interessantes Detail zu diesem Mayfair-Hack. Nachdem so ein bisschen klar wurde, was da, also wie das Ausmaß ist, waren bei verschiedenen, nennen wir es mal umschreibend, Regierungsorganisationen europaweit, die Mayfair-Access-Control-Systeme an ihren Türen haben, haben die plötzlich noch Wachposten daneben gesetzt, weil die haben sich halt wirklich auf diese Access-Control-Dinger verlassen, diese Mayfair-Classic-Teile. Und es hat dann doch ein paar Monate gedauert, bis die überall halt nachgerüstete Kryptosysteme installiert hatten. Da gab es auch sozusagen auf Regierungsebene einiges an Aufregung.
Also vielleicht auch noch ein kurzer Vorgriff auf den Sommer. Ich war zu einer Tagung von der IHK Potsdam, auch zum Thema RFID-Sicherheit, wo dann ganz viele Mittelständler anwesend waren. Und ich habe dann mal ein bisschen erzählt, wie es denn gerade so um die Sicherheit von RFID allgemein steht, weil ich da auch vor 2 Jahren schon mal war und auch so ein paar vage Ankündigungen gemacht habe, was uns wohl bevorsteht. Und die haben sich natürlich auch alle erfüllt, erwartungsgemäß. Und man sah dann schon im Publikum, wie dann jeweils immer bei den vorgestellten Chipsystemen und deren Unsicherheit so ein paar Gesichter im Saal länger wurden. Also es ist schon für die Wirtschaft da draußen ein ernsthaftes Problem, weil die Lieferanten natürlich immer so, oh, alles kein Problem, alles total sicher, wir machen das schon, kümmern sich nicht darum. Das war jetzt so ein bisschen das Jahr der Wahrheit für RFID, würde ich sagen.
Naja, und wie das im Januar so ist, wir haben ja öfter noch mal ein paar Kongress-Nachbeben. Und diesmal ging es um die Probleme mit den Fernsehern, die in den umliegenden Elektronikläden da.
Also ganz konkret sind 3 Kongressbesucher also richtig mit Polizei so festgehalten worden im Mediamarkt, weil das dortige Sicherheitspersonal die angezeigt hat mit der Behauptung, sie hätten einen Plasmafernseher zerstört. Wir haben dann
also so ein Wohnzimmer füllenden Plasmafernseher wohlgemerkt.
Ja. Also die haben halt das gemacht, was alle gemacht haben, da mal so ein bisschen ausprobiert. Und der Mediamarkt ist halt, muss man dazu sagen, an den Wänden so als Werbeplattform mit diesen Plasmadingern geradezu vollgepflastert. Also an und für sich ein relativ erquickliches Ausflugsziel mit so einem TV-Vegan.
Man muss sich das mal vorstellen, ja? Ihr Hacker habt diese armen Fernseher da mit harten, gepulsten Photonen beschossen und deswegen sind die ausgegangen. Da würde ich jetzt als Mediamarkt natürlich auch am Rad drehen.
Genau. Illegale Photonen.
Wir haben dann als CCC e.V. mal eine Tüte Anwaltskohle rausgetan und Onkel Eisenberg, sozusagen unseren Haus- und Hofjuristen und sein Team damit beauftragt, die Legalität des Aussendens von Photonenstrahlen feststellen zu lassen. Allerdings ist bei dem Versuch bereits die Anzeige, dann, die ja erstattet war und die immerhin zu einer Personalienfeststellung geführt hat, zu mir erstmal nicht. Das ist dann also ganz schnell im Sande verlaufen, weil sich wohl herausgestellt hat, dass man das Gerät einfach auch wieder anschalten kann. Ich möchte in dem Zusammenhang noch darauf hinweisen, dass es ja neben dem TV Begun, den man ja quasi importieren muss, noch von Lochraster einen Bausatz gibt. Und dass man auf eBay aus dem Überwachungsbereich so große Infrarotscheinwerfer bekommt, zum kleinen Schalltransistor. Also wir wollten das eigentlich jetzt mal ausprobieren. Dieses Jahr haben wir aber nicht geschafft, wie das sich so bei Olympischen Spielen und Fußballspielen und so mit Wohnblocks verhält, wenn man mit so einem Infrarotscheinwerfer spielt. Haben wir noch nicht geschafft. Aber es gibt ja die These, dass dann in Deutschland die Revolution ausbricht, wenn das Fernsehen nicht mehr geht.
Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im Februar ging die diesjährige Hacker-Demo-Saison los. Es war ja eigentlich 2008 auch so das Jahr der Demonstrationen. Überall gingen die Hacker auf die Straße. Das ist ja eigentlich eine interessante Entwicklung. So auch in Regensburg war also der Beginn. Wir haben uns ein bisschen gewundert, ist ja doch recht kalt im Februar, aber da haben sich die Regensburger nicht stören lassen. Das wird sich jetzt so durchziehen durchs Jahr. Und wir hatten etwa 10 Milliarden Teilnehmer in Regensburg. Etwa. Also es wurde nicht genau gezählt, aber die Angaben der Polizei. Eine etwas größere Delegation vom CCC ist im Februar nach Karlsruhe gefahren. Und natürlich waren auch einige der Karlsruher und der umliegenden Erfer-Leute so da. Und wir haben uns dahingesetzt zum Bundesverfassungsgericht und haben uns die Entscheidung zur Online-Durchsuchung über das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz angehört, wo denn ja so ist, dass der Richter das Urteil in wesentlichen Teilen vorträgt, was eine relativ längliche Sache ist.
Man muss sich das mal vorstellen, man kommt da in so einen großen Saal rein und dann ist nicht so wie hier, irgendwie alle, die drin sind, stehen erstmal auf, wenn die Richter reinkommen, da ist irgendwie noch Ordnung und das Bundesverfassungsgericht wird wirklich ernst genommen und dann sitzt man so als kleiner Hacker und die lesen so das Urteil vor und da kommen irgendwie die Gedankengänge vor, die man selber denen vorher in die Gutachten geschrieben hat und denkt, oh. Und danach ist das, was man sich selbst so im Kämmerlein ausgedacht hat mit seinen Freunden, ist es plötzlich so was Gesetz, irgendwie fast wie Grundgesetz. Und das ist so eines der schönsten Dinge, die man so erleben kann. Müsst ihr euch mal geben, die Show. Da darf jeder hin, man muss da wie nur vorher sich anmelden, Personalausweis und das war's. Und dafür kriegt man echt ziemlich viel geboten, weil die Leute sind echt fit. Also ich bin ja Fan vom Bundesverfassungsgericht geworden. Die gehen da mit den Leuten, die man sonst aus dem Fernsehen kennt und die immer so ganz streng gucken, gehen die so um. Och, ich bin nicht ganz sicher, ob das, was sie da sagen, irgendwie Sinn macht. Geh mal nach Hause. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgendwie in Karlsruhe vorbeizukommen, das ist irgendwie so definitiv irgendwie eins der Dinge, wo es Spaß macht, für die Demokratie zu bezahlen. Da weiß man, dass die Steuergelder gut angelegt sind.
Also, wenn da nochmal drauf zurückkommen, weil wir waren ja nochmal in Karlsruhe, da kommen wir ja nochmal drauf.
Also unser schönes neues Grundrecht hat natürlich wie alle Grundrechte auch ein paar Macken, die halt auch schon an dem Tag klar wurden. Also insbesondere halt die Sache mit der Eilbedürftigkeit und noch so ein paar andere kleine Details, die halt nicht so schön sind. Aber im Kern ist es halt so, dass wir durch dieses neue Grundrecht tatsächlich eine ganze Menge dazu gewonnen haben und zwar weltweit ganz vorne sind. Es gibt kein anderes Land weltweit, in dem es ein Grundrecht darauf gibt, dass informationstechnische Systeme sicher und integer sind.
Vielleicht sollten wir den offiziellen Namen nochmal sagen.
Genau.
Denn wir haben uns ja schließlich auch gemerkt, wie man fehlerfreie informationelle Selbstbestimmung ausspricht. Jetzt müssen wir uns merken, dass das neue Grundrecht heißt Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen. Da müssen wir jetzt alle mal üben, das muss ich dann so langsam in die Köpfe bewegen. Ja, wir haben hier noch so ein ganz kleines Rätsel. Dies ist der März und da hatten wir so einen ziemlichen Ausschlag auf der Stressskala und auch auf der Freudeskala. Und wer rät, was diesen Ausschlag bewirkt hat?
Nee, guck mal, der Peak ist richtig groß.
Der Peak ist richtig groß. Nein.
Ja.
Natürlich.
Die braunen Umschläge, die beim Chaos Computer Club vorbeikommen, die werden immer größer und dicker und diesmal war ein Glas drin. Und auf diesem Glas war halt der Fingerabdruck unseres geliebten und geschätzten Innenministers. Und Starbuck war der Meinung, dass es vielleicht ganz lustig wäre, den irgendwie in der Schleuder zu veröffentlichen. Meinte, wie meinst du wirklich? Und sprach dann noch mit einem Reporter von Heise, der irgendwie total Feuer und Flamme war. Und ich dachte, wen interessiert denn sowas? Und dann haben wir die Schleuder rausgebracht und ich bin krank geworden. Und plötzlich war das in allen Medien und alle wollten plötzlich mit uns reden und Constanze war im Urlaub und ich lag schwer krank im Bett und habe dann so ungefähr 10 Milliarden Presseanfragen dazu beantwortet und wir hatten da auch so lustiges Feedback. Das Frankfurter Magazin hat gleich am nächsten Tag gemeldet, das war dann der 1. April, dass...
Das kommt noch. Ja, wir schieben das.
Auf jeden Fall, der Fingerabdruck ist groß eingeschlagen. Wir haben es mit dem Fingerabdruck auf die Titelseite der Bild-Zeitung geschafft. Und das war auf jeden Fall eine heiße Woche pressemäßig.
Ja, also eigentlich gelaufen war es in dem Augenblick, wo dpa den Fingerabdruck als dpa-Bild hatte. Also wir haben uns ja vorher so ein bisschen Sorgen gemacht, so naja, vielleicht sehen die das ja nicht so cool da im Innenministerium und hatten schon mal ein bisschen aufgeräumt.
Also vielleicht noch so eine kleine Blüte am Rande. So Sachen entwickeln ja auch so eine gewisse Eigendynamik. Ja. Es kamen dann auch so Anfragen wie zum Beispiel von einer Münchner Galerie, die den Fingerabdruck gerne im Rahmen eines Kunstwerks irgendwie verarbeiten wollen würde und fragte jetzt, wie es mit den Rechten darum aussieht.
Also wir hatten diese Idee mit dem, sagen wir mal, biometrische Daten von Problempolitikern sammeln, ja schon vor 2 Jahren auf dem Kongress. Wie gesagt, hat dann ein bisschen länger gedauert, bis es dann soweit war. Der interessante Effekt ist, wenn man jetzt so diese Problempolitiker auf öffentlichen Veranstaltungen sieht, dann machen die immer so. Oder ihre Bodyguards.
So. Manchmal halten sie auch die gesamte Veranstaltung ihr Glas einfach fest. Auch nachher gibt es ja oft bei diesen Veranstaltungen dann nachher so noch Empfänge und Häppchen und so Sektchen. Und dann kleben die halt immer an ihren Gläsern, als würden sie so die klassischen Hotel-Glasklauer sein, weil sie lassen sie einfach nicht los. Das ist ein interessanter Effekt. Und wir hatten auch noch eine Merchandising-Welle. Ich glaube, so etwa 4 Tage nach Veröffentlichung des Fingerabdrucks hatten wir die ersten Shirts auf eBay.
Nicht von uns.
Nicht von uns, nee, von irgendwelchen anderen Menschen. Und dann rief uns so ein Webshop an, der hat so allerhand so Trödel, also wo man eigentlich nie hinklickt, will man nicht haben. Und der hatte so ein 90x90 cm Leinwandplakat mit diesem Fingerabdruck und fragte uns nur, ach, ob wir eins haben wollen, wenn wir hätten das ja veröffentlicht und man könnte sich das an die Wand machen, kostet auch nur 80 Euro. Aber er würde uns einen schenken, wie so, ja, gern. Und da sagte er, ja, und er hätte auch 2 ans Bundesinnenministerium geschickt.
Wir können jetzt natürlich, wenn im Zuge des Auslaufens von Mayfair, ich weiß ja nicht, wie die Innenministerium ihre Zugangssysteme da gestalten, aber wenn die da jetzt irgendwie auf Fingerabdrucksysteme umsteigen wollen würden, dann könnten wir... Mit so einem Finger kann ja immer mal was passieren. Also wenn Schäuble jetzt, sagen wir mal, beim Brot schneiden. Wir können ihm da mit Attrappen aushelfen, dass er wieder in sein Zimmer kommt.
Naja. Nun gut, wir hatten da Spaß. Wir werden sicherlich darauf auch noch mal kurz zurückkommen, denn es gab auch so ein paar ein bisschen unangenehmere Nachwirkungen dieser Veröffentlichung, die wir dann so übers Jahr gemerkt haben. Da kommen wir aber später noch mal zurück drauf. Ja, die Demo-Saison geht weiter. Wir haben es jetzt zwar nicht jeden Monat, aber dies ist die Demo für einen Morgen in Freiheit in Köln.
Und auf dieser Demonstration haben jetzt wohl 20 Milliarden Menschen teilgenommen.
Etwa.
Und das war in Köln eine Demonstration, die bewiesen hat, dass auch andere Erfa-Kreise große Demonstrationen auf die Beine bekommen. Also waren 2000 Teilnehmer zusammen mit so sämtlichen liberalen, freiheitlichen Gruppen, die Köln so zu bieten hatten, von den Grünen, dem DGB, dem Föbut, dem AK-Vorrat, und war ziemlich flauschig und ziemlich gemütlich im Gegensatz zu dem, was dann später noch kommen sollte.
Und wir hatten so gerade eigentlich die Wehen von diesen Nachwehen von diesem Wahlcomputer-Debakel in Hessen dahinter uns, und dann kam da aber schon die bayerische Kommunalwahl, wo so ein keine computerisierte Wahl im eigentlichen Sinne, aber wo die Auszählung computerisiert wurde.
Also die haben da auf den Wahlzetteln Barcodes neben jedem einzelnen Wahlvorschlag. Und was man hier sieht, was der junge Mann da hochhält, ist irgendwie kein Sextoy, sondern irgendwie ein Barcode-Lesestift. Wenn die halt dann auszählen, dann haben die halt immer mit dem Barcode-Leser halt irgendwie neben den angekreuzten Wahlvorschlägen rübergeblippt. So, wir haben ja in Bayern auch eine ganze Menge Mitglieder, die sich dafür natürlich auch für interessiert haben und auch relativ intensiv der Informationsbeschaffung gefrönt haben, sodass wir dann relativ zügig wussten, worum es bei diesem System geht, herausgefunden hatten, dass man dieses System auch über Barcodes rekonfigurieren kann. Dann gab es halt noch so ein paar andere Dinge, also zum Beispiel die Software, die mit der halt dieses System benutzt wird, ist halt eigentlich dafür gedacht, dass die zwei Personen gleichzeitig benutzen, also einer zieht halt den Barcode-Stift rüber, der andere verifiziert, dass das, was auf dem Bildschirm passiert, tatsächlich das ist, was angekreuzt wurde. Was dann halt aber passierte, war, dass die da so schnell rübergeblippt haben, dass die Software nicht mehr hinterherkam. Mit Anzeigen, also gezielt hat sie wohl schon noch, aber eine Verifikation fand nicht statt. Und der Höhepunkt war dann, als dann rauskam, dass in so zwei Tälern da in Bayern sie irgendwie die Wahlvorschlags-Barcodes verwechselt haben, sodass die halt anders gezählt wurden. Das heißt also, haben sie dann auch irgendwann mitgekriegt, weil es statistisch irgendwie auffällig wurde, aber das ist halt genau das passiert, was wir vorher gesagt haben, nämlich das System hat ein Problem, nämlich genau da, dass niemand genau weiß, ob dieser Barcode, der jetzt da gezählt wird, wirklich für den Abgeordneten oder den Wahlvorschlag gezählt wird, für den er vorgesehen ist. Und die Bayern fanden das System total super. Ist halt irgendwie Hightech und weit vorne. Also ich schätze mal, das werden wir auch nicht loswerden, oder?
Ja, und Andi ist im März noch nach Salzburg gefahren.
Genau, da war ich auf einer Veranstaltung der Technischen Fachhochschule, wo auch der Leiter des dortigen Verfassungsschutzes war. Nun ist die Situation in Österreich mir nicht in allen Details geläufig gewesen. Offenbar ist dort gerade, also im Frühjahr diesen Jahres, ein Gesetzespaket verabschiedet worden. Das heißt irgendwie auch so Sicherheits- und Ordnungs- oder irgendwas Gesetz. Vielleicht kann mir ein Österreicher gerade so flieren, wie das Gesetz korrekt. Sicherheitspolizeigesetz, vielen Dank. Und mit diesem Gesetz ist auch der IMSI-Catcher in Österreich legalisiert worden. Interessanterweise mit der Begründung, man könne mit dem IMSI-Catcher ja Leute orten und im Rahmen der Hilfsmaßnahmen bei alpinen Skiunfällen würde es also ermöglichen, dort dann entsprechend die Rettungskräfte an den richtigen Ort zu schicken. Selbst der Leiter des Verfassungsschutzes sagte dann allerdings, ja, nach der Einführung des Gesetzes wäre es für ihn aber auch interessant gewesen, dass sie die meisten alpinen Skiunfälle in Österreich scheinbar in der Stadt Wien ereignen. Und das ist allerdings eine Geschichte, die jetzt in Deutschland auch gerade passiert, nämlich dass der IMSI-Catcher jetzt von der Landesinnenministerkonferenz mit der Begründung, man könne doch verlorene Kinder damit orten. Also das ist wirklich Propaganda, Lüge und alles in einem, weil der IMSI-Catcher simuliert ja eine GSM-Zelle und ist dazu da, eben Telefongespräche abzuhören, wenn man beispielsweise nicht weiß, also man sieht einen Verdächtigen, man weiß aber weder die Rufnummer noch die Geräte-Identitätsnummer. Und mit Ortung hat das einfach mal überhaupt nichts zu tun. Das ist, also da bitte ich euch alle mal aufmerksam zu sein, was da gerade so die Balken hin und her gebogen wird weltweit, gelogen wird, wollte ich natürlich sagen, was ja, die Legalisierung dieses IMSI-Catchers betrifft. Interessanterweise ist es ja so, dass dieses Gerät ist ja ein aktives Gerät, es sendet ja richtig, tut ja so, als ist es eine Zelle, stört also auch die Netzfrequenzen, die an und für sich per Lizenz exklusiv an die Betreiber vergeben sind. Das Gerät stört also aktiv auch das Netz. Ich habe aus einem anderen europäischen Land eine Geschichte gehört, die kann ich leider nicht so richtig in allen Details hier wiedergeben, aber die geht ungefähr so, dass also die dortige Regierung eine immerhin ordentliche zweistellige Anzahl von IMSI-Catchern haben wollte. Und denen war auch völlig klar, dass das illegal ist. Also die haben sich gar nicht drum geschert, da irgendwie so wie in Österreich irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und haben dann den Verkäufer gebeten, doch eine Firma für, ich sage jetzt mal, andere Produkte zu gründen. Es handelte sich um, sagen wir mal, Bedarf für einen Staatsempfang, der dann später irgendwie verloren gegangen ist. Das Lager ist da mal so unordentlich. Also der hat auf gut Deutsch offiziell was ganz anderes geliefert. Und so funktioniert das ungefähr da draußen. Also die Regierungen scheren sich scheinbar auch nicht mehr um Gesetze und um die Wahrheit schon gar nicht mehr. Also das ist schon ein bisschen Finsterchor.
Ja, traditionell sind wir ja im Frühjahr auch immer auf der CeBIT. Allerdings die diesjährige CCC-Bit fiel aus. Das liegt bestimmt an der enormen Wichtigkeit des Events.
Hannover ist auf dem aufsteigenden Ast eindeutig. Ja. Also war jemand von euch bei der CeBIT dieses Jahr noch gewesen?
Oh, so viele.
Niemand muss sich jetzt hier outen.
Also findet irgendjemand, wir müssten dieses Jahr wieder eine CCC-Bit haben?
Du müsstest mal ja Nein fragen.
Also wer möchte dieses Jahr eine CCC-Bit haben?
Oh. Gut, danke.
Nächstes Jahr. Okay, damit ist der Event offiziell beerdigt. Vielen Dank.
Wir tragen jetzt quasi nach eine kleine Sache, die aus diesem Fingerabdruck folgte. Die kam aber tatsächlich nicht im April, sondern noch im März, Ende März. Die ist ein bisschen falsch zugeordnet.
Also die Originalmeldung war im Frankfurter Magazin und es ging darum, dass das ist so ein Satiremagazin und sie haben behauptet, wir haben den öffentlichen Fingerabdruck von Herrn Schäuble mit demjenigen verglichen, den wir in unserer Kundendatenbank gespeichert haben. Und die Übereinstimmung liegt bei 0%, teilte ein Firmensprecher des Lebensmitteldiscounters Lidl am späten Sonntagabend mit. Kurz darauf meldet sich auch Peter P., Mitarbeiter der Drogeriekette Schlecker, zu Wort. Der veröffentlichte Fingerabdruck, so P., stammte zweifelsfrei von der 67-jährigen Schlecker-Kundin Annegret G. aus dem schwäbischen Waiblingen. Der CCC war bisher zu keiner Stellungnahme bereit. Das ist ja schon mal ganz lustig.
Wir haben darüber eigentlich lachen können. Aber noch viel mehr haben wir gelacht, als wir die Mail bekommen haben von Frau Trabert von der Lidl-Stiftung und KKG, die uns darauf hinwies, dass unsere Veröffentlichung zum Thema Skandal, Schäubles Fingerfeitsch, leider nicht den Tatsachen entspricht und wie sie doch bitte von unserer Seite nehmen sollten. Die Antwort darauf kann man nachlesen in der aktuellen Datenschleuder. Wir haben ihr natürlich auch geantwortet, der freundlichen Frau Trabert. Natürlich. Da mussten wir doch sehr drüber lachen. Ich habe es im April einsortiert, ist aber auch nicht wirklich nur im April, das hat sich so über mehrere Monate gezogen. Denn der CCC hat zusammen mit mehreren, was war denn das? Erzähl mal, Frank.
Also Ursprung dieses Filmfestivals, was dieses Jahr stattgefunden hat, war die Aktion Mensch, die Gesellschafter. Die uns angesprochen haben, ob wir dieses Jahr Filmpate sein wollen als gesellschaftlich wichtige Gruppe. Da ging es darum, den Film Scanner Darkly zu präsentieren. Das heißt also, das war ein bundesweites Filmfestival. Der Film ist in, 50 Kinos ungefähr gezeigt worden. Ein Großteil davon konnten wir so bestreiten, dass wir diesen Film begleitet haben. Das heißt also mit Leuten vom CCC oder auch vom AK Vorrat, das haben wir dieses Jahr gemeinsam gemacht, waren da vor Ort, haben diesen Film präsentiert, haben teilweise danach an einer Diskussionsrunde teilgenommen und haben ja sozusagen da mitgewirkt. Das war eine Sache, die sich dann nach ein paar Anfangsschwierigkeiten eigentlich recht gut selbst organisiert hatte. Das heißt also, die lokalen Gruppen vor Ort haben sich dann mit den regionalen Organisatoren des Filmfestivals in Verbindung gesetzt. Und das war eine Sache, die sich jetzt das ganze Jahr durchgezogen hat und immer mal wieder lokal den Namen CCC auch ganz gut in die Öffentlichkeit gebracht hat. Mhm. Ja, danke an allen Cast-Treffs, Erfas, die da fleißig mitgemacht haben, auch vom AK Vorrat. Das war so eine ganz gute Aktion, die übers Jahr gelaufen ist.
Ja, ich glaube, mit dem Film konnte man Leute erreichen, die man normalerweise nicht so diese usual suspects, die in den Diskussionen über Überwachung sitzen. Insofern war es ganz, ganz spannend. Also ich bin selber auch bei einigen von diesen Veranstaltungen gewesen, die waren eher klein, also jetzt so im Umkreis von Berlin, so in Biesenthal und so. Irgendwie so Dörfer, die ich noch nie gesehen habe, aber es war trotzdem meistens ziemlich, ziemlich interessant. Ja, Edgar war beim Easter Egg, oder?
Ich kann mich nicht erinnern.
Andi war beim Easter Egg.
Easter Egg?
Ach, das war in Köln. Von uns niemand beim Easter Egg? Brötchen mit Käse.
Also aus der Reihe gemütlichere Veranstaltungen als der Kongress hat sich das Easter Egg in den letzten Jahren etabliert als eine Veranstaltung, die jedes zweite Jahr durch die Gegend zieht und war dieses Jahr wieder in Köln. Und dort hat sich das Team einfach als so weit eingespielt gezeigt, dass es einfach eine ziemlich gemütliche Familienveranstaltung gewesen ist mit all dem, was damals der Kongress in, im Eidelstädter Bürgerhaus noch gewesen sein soll. Also war ja auch vor meiner Zeit. Und ich kann einfach allen, die so ein bisschen gemütlichere Atmosphäre haben wollen und wie auch mehr Workshop als Vorträge mal erleben wollen, auch diese kleinen Chaos-Veranstaltungen, die sich in der gesamten Republik abspielen, einfach mal zu besuchen.
Genau. Und wir hatten im April auch einen Aufruf zu spenden. Wir sind ja immer eher vorsichtig mit so einen Spendenaktionen, weil wir auch nicht irgendwie dauernd Mitglieder oder chaosnahe Leute auffordern wollen, Geld zu spenden. Aber für jabba.ccc.de haben wir darum gebeten. Und es war tatsächlich so, dass sich über 5.000 Euro gefunden haben, die also den Weiterbetrieb von jabba.ccc.de für eine ganze Weile erlauben werden. Also da brauchen wir wohl in den nächsten Jahren erstmal keine Spendenaktion mehr machen. Wir haben uns aber besonders gefreut über die Subjects in den, die heißen nicht Subjects bei Überweisung, wie heißen die bei
Überweisung?
Verwendungszwecke. Über die Verwendungszwecks. Zum Beispiel sowas wie jabba.ccc oder wo sonst was fehlt, fanden wir eigentlich sehr angenehm.
Ja, aber wir haben uns damals ja irgendwie auch Nachrichten geschickt per Überweisung, sowas für 1 Cent in eine Richtung überweisen, aber einen Verwendungszweck ausfüllen können. Ja,
das war der Vorläufer des Jabba sozusagen. Ja. Ja,
richtig. Also vielen Dank an alle Spender natürlich. Ja, im Mai war so ein bisschen, zog sich auch so ein bisschen über das ganze Jahr, aber da begann die Sache mit der Gesundheitskarte.
Ja, Gesundheitskarte war dieses Jahr auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema, ist es immer noch. Vielleicht ein paar Worte noch dazu. Es gab ein Aktionsbündnis Stopp die E-Card, wo der CCC auch am Anfang erstmal teilgenommen hat. Dazu muss man sagen, dass das Thema bei uns Gesundheitskarte eigentlich sehr jungfräulich behandelt wurde und jetzt noch nicht so von vielen Leuten inhaltlich bearbeitet wurde. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Es ist ungefähr so viel Papier zu lesen, also Papierseiten übereinander gestapelt, wenn man ganz ins Detail steigen will. Letztendlich konnten wir es aber schaffen, uns auf ein paar Sachen zu fokussieren, die dann aber auch einigermaßen gesessen haben, wie es im Nachhinein gezeigt hat. Das Hauptproblem dabei ist, dass die Krankenversicherten, wenn sie diese Karte dann haben, diese Karte auch irgendwann mal verlieren. So, und damit würden natürlich eigentlich auch die Kryptoschlüssel verloren gehen, wenn man dieses System richtig macht. Das heißt also, wenn man das kryptografisch ordentlich macht und im Sinne, wie wir alle sowas bauen würden, heißt es halt, der Versicherte hat die Schlüssel und muss darauf gut aufpassen. Und wenn diese Schlüssel weg sind, dann sind auch alle Daten weg. So, aber sowas will man natürlich nicht, weil die Leute verlieren natürlich diese Karten. So, und jetzt ist halt die große Frage, okay, gibt es Nachschlüssel? Was ist mit diesen Nachschlüsseln? Wer hat Zugriff drauf? Und damit steht und fällt eigentlich dieses ganze System Gesundheitskarte. Wir haben jetzt ein System, was eine Recovery erlauben wird, wobei also unter dem Vorbehalt, dass das System wirklich so gebaut wird. Ihr habt es wahrscheinlich in den Medien auch schon entnommen. Diese gesamte Gesundheitskarte ist eigentlich noch relativ am Anfang, zumindest was die Sonderfunktion oder was nachher die Killer-Features der Karte angeht. Also die Basisfunktionen sind jetzt soweit auch schon spezifiziert, aber die ganzen Zusatzfunktionen wie diese freiwillige Patientenakte, da ist noch ziemlich viel in der Schwebe. Deswegen auch immer alles nur unter dem Vorbehalt, wenn es denn so gemacht wird, wie es geplant ist. Aber wir hatten die Möglichkeit, auch auf Fachanhörungen das Ganze nochmal zum Besten zu geben und haben uns eigentlich dieses Jahr bei der Gesundheitskarte auf genau diese Schlüsselprobleme fokussiert und haben gesagt, okay, also entweder, wir wollen jetzt hier irgendwie eine klare Ansage haben, also entweder gibt es Nachschlüssel oder es gibt keine Nachschlüssel. Und wenn ihr Nachschlüssel habt, dann müsst ihr euch vorwerfen lassen, dass die Ärzte die Patientendaten, die dann auf den zentralen Servern gespeichert werden, zwar verschlüsselt, aber es gibt irgendjemand, der diese Nachschlüssel hat und es ist irgendwie unklar, wie man jetzt an diese Nachschlüssel rankommt, unter welchen Bedingungen und wie das Ganze geschützt sein soll.
Also, es ist eigentlich aus meiner persönlichen Sicht so, dass man, wenn man derzeit die öffentliche Wahrnehmung dieser Gesundheitskarte sieht, der so ein langsamer, wir rudern zurück, Prozess eingesetzt hat. Was mir berechtigten Grund zur Hoffnung gibt, dass sie das Projekt, wie ursprünglich geplant war, in seiner Gänze mit all den Funktionen, die in dem Grobkonzept so stehen, vielleicht am Ende gar nicht fahren und die paar Milliarden, die da reingesteckt wurden, dann wohl doch umsonst waren. Also mir scheint in den letzten paar Wochen und auch mit den, wenn man mit den Vertretern der Verbände spricht, ist da so ein langsamer wir rudern mal zurück Prozess am Beginn.
Also die Schwierigkeit bei dem ganzen Thema ist, dass versucht wird ja im Rahmen dieser Gesundheitskarte das gesamte Gesundheitssystem zu reformieren. Also die Machtverhältnisse, die momentan im Gesundheitssystem sind und die Geldflüsse halt zu restrukturieren, was das für uns natürlich auch sehr schwer macht, uns in diesem Thema woanders als in der Technik zu engagieren, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie über die Details des deutschen Gesundheitssystems, da sind wir einfach nicht die Experten und da wollen wir eigentlich auch nicht die Experten werden. Und es gibt da halt eine große Menge Lobbygruppen, die sich gegenseitig behaken, die natürlich alle gerne Input haben wollen, der ihren Ansichten entspricht. Deswegen agieren wir da auch sehr vorsichtig, weil wir halt einfach keine Lust haben, uns von irgendeiner Seite da instrumentalisieren zu lassen. Und so wie es momentan aussieht, wird es aber mal wieder irgendwie ein Verkacken im Industriemaßstab. Das Design an sich, mit dem es irgendwie ursprünglich angefangen wurde, sieht da nicht so schlecht aus. Aber wie dann die Implementierung aussieht und die Details hin zu solchen Sachen, wie sollen sich denn die Omas noch eine PIN merken, die sie brauchen, da wird sicherlich noch eine Menge passieren, bevor dieses System überhaupt irgendwie in großen Mengen deployed wird.
Und es zeigt sich auch mal wieder, dass bei solchen Systemen auch immer eine Abwägung gemacht werden muss zwischen Sicherheit und Komfort. Und gerade bei so sensiblen Sachen wie Gesundheitsdaten ist es natürlich ganz, ganz schwierig, diese Abwägung zu machen.
Normalerweise fahren wir ja alle im Mai immer nach Dresden zu den Datenspuren. Diesmal war es ein bisschen verschoben, also auf dem Anfang Juni. Frank wird mal berichten, oder?
Ja, Datenspuren fahren wir eigentlich sehr gerne hin, weil es eine sehr angenehme kleine Veranstaltung ist, die sich auch ein bisschen nicht so an das übliche Publikum von CCC-Veranstaltungen richtet. Diskussionen waren dieses Mal, sagen wir, sehr intensiv. Und die Veranstaltung, ja, also ich mag die sehr, sehr empfehlenswert, wenn man halt irgendwie mal im Frühsommer nach Dresden möchte zu den Datenspuren. Wie sehr empfehlenswert sollte man machen.
Das hast du aber sehr diplomatisch formuliert.
Na gut, wir haben uns da ein bisschen angebrüllt. Es ging halt um diese Stasi 2.0-Debatte, ob jetzt irgendwie wir es mit der Propaganda etwas überzogen haben oder nicht, oder ob man dieses Wort Stasi 2.0 so verwenden darf oder nicht. Kann man halt kontrovers diskutieren, haben wir getan.
Und macht sich auch viel besser in so einem kleinen Rahmen, genau, als hier mit 1000 Leuten.
Ja.
Okay. Ja, wir haben darüber jetzt schon in mehreren... Aber ich glaube, das wollte Andi erzählen, oder?
Naja, ich habe mich damit ja nur am Rande beschäftigt, deswegen... Aber was halt eigentlich interessant ist, ist, dass die ganze Telekom-Geschichte ja eigentlich eine Hacker-Geschichte ist, weil im Vorfeld des Börsenganges es große Sorgen im Vorstand gab, dass ein Hacker, da gab es wohl entsprechende Gerüchte oder Hinweise, ihn irgendwie die Kundendaten mal ein bisschen verzaubert. Und das halt zu einem Zeitpunkt, wo so ein Medienmanöver sie dann vielleicht doch eine Menge Geld gekostet hätte im Rahmen dieses Börsenganges. Und ich könnte jetzt mal kurz vorweggreifen. Also ich meine, wir müssen ja sagen, wir haben ja hier als CCC immer mit der Telekom auch so offizielle diplomatische Kontakte gehabt mit der Konzernsicherheit. Wir haben die ja hier sogar mal eingeladen hier und da haben die Onkels mal was erzählt. Das ist natürlich schon interessant, wenn man jetzt dann liest, dass auch Leute, mit denen man dann zu tun hat, gerade verhaftet sind wegen so Fluchtgefahr. Flucht und Verdunklungsgefahr. Ich greife jetzt mal ganz kurz vorweg, weil das passt gerade. Ich hatte neulich im Rahmen einer anderen Veranstaltung auch mit so einem Konzernsicherheitschef eines DAX-Unternehmens zu tun, der da gerade raus ist und sich selbstständig gemacht hat mit einer anderen Firma, mit einem anderen Thema sozusagen. Und der war also 8 Jahre Konzernsicherheitschef eines börsennotierten Unternehmens. Und wir kamen irgendwie auf Schäuble zu sprechen und ich meinte irgendwie so eine Bemerkung von wegen, dass mit geistiger Gesundheit das ja nicht mehr viel zu tun hat, was unser Innenminister da so treibt. Und die Reaktion war ganz erstaunlich. Er meinte, naja, wissen Sie, ich habe auch 1,5 Jahre Sozialtherapie gebraucht, um nach meinem Ausscheiden aus der Konzernsicherheit wieder meine Freundin nicht nach Verdächtigkeitsgraden zu klassifizieren und mit Geschäftspartnern normal umzugehen. Und was ich da gelernt habe in diesem Gespräch, das war natürlich eine erstaunliche Offenheit. Das sagt man ja nun nicht so jedem mal so kurz, dass man gerade eine Therapie gemacht hat. Eigentlich habe ich mir überlegt, das heißt, Sicherheit ist eine Krankheit. Aber die gute Nachricht ist, sie ist heilbar.
Ja, diese Telekom-Affäre war insofern bedeutenswert, weil sie war der Anfang davon, dass der Mainstream in diesem Land gesehen hat, dass das, was wir Ihnen all die Jahre erzählt haben, offensichtlich richtig ist.
Nee, eigentlich war das die Callcenter-Affäre, glaube ich. Weil bei der Telekom-Affäre, da waren es wirklich noch so, naja, die Journalisten und Betriebsräte. Aber bei der Callcenter-Affäre, irgendwie, glaube 1,5 Monate später, war dann klar, sind die Bankdaten.
Aber das hat schon, also das hat schon so ein bisschen die Grundlage
gelegt. Damit hat dann die Presse mitbekommen, dass sie irgendwie auch gefährdet ist und dann haben sie angefangen, das im Mainstream zu berichten. Deswegen sind alle nachfolgend. Naja,
ganz wichtige oder ganz lustiges Detail an der Telekom-Geschichte ist auch noch, dass es ja so ist, dass Journalisten einen speziellen, sehr günstigen Tarif bei T-Mobile haben.
Genau, also das war so ein Punkt, das fiel uns dann irgendwann so mitten in der Pressearbeit, fiel uns dann auf, sag mal, die haben doch alle diese vergünstigten T-Mobile-Karten und dann haben wir halt angefangen, die systematisch darauf hinzuweisen, ach, sie haben doch auch eine T-Mobile-Karte, war die günstiger?
Nun ja. Ja, im Juni, also wir sehen hier auf dem Bild Willigs. Willigs ist so eine kleine von ja, so einer evangelischen Stiftung, so eine Schulungsakademie. Und im Juni sind Starbuck und ich da hingefahren, weil wir machen ja ab und an so Workshops. In diesem Fall war das so ein 3-4-stündiger Biometrie-Workshop. Also das heißt, wir haben mit den Stipendiaten da so Fingerabdrücke nachgebaut und aber generell über biometrische Techniken informiert und so weiter. Kommt häufiger mal vor, machen wir halt so ein paar Mal im Jahr. Ist auch immer ziemlich interessant, weil man kriegt ja auch Feedback und so weiter. Und bei dieser Veranstaltung war unter anderem auch der BKA-Chef Jörg Zierke geladen. Und just an diesem Tisch da, den wir da gerade sehen, haben wir vor seiner Rede ein bisschen zufällig mit ihm da gesessen und dem Stiftungsleiter und noch einen Tee getrunken. Und also es war eher so ein Schwätzchen um gar nichts eigentlich. Und er hat auch später seine Tasse mitgenommen, weil wegen... Nein. Dabei hatte er leider vergessen, die Kanne auch mitzunehmen. Und das war so eine Stahlkanne, wo man... anyway. Also, aber das ist gar nicht, was ich von dieser Veranstaltung berichten sollte, weil Starbuck und ich sind eigentlich aus dieser Veranstaltung... da ist uns einmal die Kinnlade so richtig runtergeklappt. Wir hatten nämlich keine gemeinsame Veranstaltung mit dem BKA-Chef, sondern er hielt halt einen eher defensiven Vortrag zu der Frage, warum man denn dringend die Online-Durchsuchung bräuchte. Er hatte da im Wesentlichen die typische Zirkelshow, nämlich alle Terroristen, die man so kennt, mit Bildern zu listen und dann eben am Ende zu resümieren, dass man ja dringend die Online-Durchsuchung braucht. Also der klassische Vortrag des BKA-Chefs. Allerdings saßen Starbuck und ich also vorne in der ersten Reihe im Publikum und während des Vortrags so völlig aus der Kalten fing er also an, irgendwie den CCC zu bashen. Was also auch durchaus bei dem Publikum einige dann Kopfschütteln hervorrief. Also es war ohne großen inhaltlichen Zusammenhang. Wir hatten uns weder gemeldet noch irgendwas gesagt. Wir hatten nicht mal blöd geguckt. Wir haben da eigentlich nur gesessen und uns die eben diese Show da angesehen. Da haben wir natürlich gemerkt, dass wir mit der Aktion, mit dem Fingerabdruck, wo doch so einiges an, auch durch die große Öffentlichkeit, so einiges an Gegenwind bekommen. Das ist uns bei späteren Veranstaltungen auch noch passiert. Da haben wir nachher nochmal ein Beispiel. Aber das war so das erste Mal, wo Starbuck und ich dann auch gedacht haben, oh, wie unangenehm. Also da müssen wir uns womit abfinden, dass mit der größeren Publizität auch so ein bisschen mehr Gegenwehr aus den Ministerien kommt. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir als Referenten geladen sind, zuweilen dann Absagen erfolgen. Uns ist das etwa bei einer Veranstaltung passiert, die, über die wir gleich sprechen, nämlich auf der Berlin 08, wo dann, ja?
Also, was man mal anmerken muss dazu, wir haben sie jetzt da, wo wir sie haben wollen. Wir haben nicht mehr Angst vor denen, sondern sie haben Angst vor uns.
Ja, und ein gutes Beispiel dafür ist eben auch die Berlin 08. Das ist so eine Art Jugendfestival für 3 Tage hier in Berlin, im Fez, wo wir uns wieder beteiligt haben, wie schon vor 3 Jahren. Bei der Berlin 05 und wir hatten auch wieder dieses Gebäude, was wir selbstständig nutzen konnten mit Workshops und was auch sehr hübsch aussah eigentlich, nachdem wir dekoriert hatten.
Kurz vorm Abriss.
Was?
Das Gebäude war natürlich kurz vorm Abriss.
Natürlich.
Und wir haben natürlich die Bautrupps, die da schon dabei waren, die Wände hinten einzureißen, immer noch davon abhalten müssen, dass die jetzt auch die Wände, die uns da gerade vor den Witterungen geschützt haben, dass die auch noch anfangen abzurupfen. Also die, aber trotzdem haben wir es uns gemütlich gemacht.
Also die Veranstaltung ist halt primär organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung, die halt doch ja nach einigen Hin und Her und Verhandlungen und so weiter doch sehr bemüht darum war, dass wir da auch sind. Bemerkenswert daran war, dass die CCC-Area war so ungefähr das Einzige, was auf dieser ganzen Veranstaltung geklappt hat. So alles andere war halt ein ziemliches Desaster. Die haben, es ist halt so, politische Jugendliche aus der gesamten Republik sollten da hinkommen und da war halt fast niemand da, weil sie irgendwie es mit der Einladung nicht hinbekommen haben und mit dem Geld auch nicht, aber und dann gab es noch diese schöne Geschichte mit dem,
wer soll? Staatssekretär, der nicht kam.
Genau.
Ja, also es war halt ein geplantes Panel, da gab es halt auch Veranstaltungen und wir waren da so 4 Leute, die eben über Überwachung reden wollten, vor einem sehr politischen Publikum. Das ist nämlich eine insofern sehr angenehme Veranstaltung, als dass da junge Leute sind, so weiß ich nicht, von 14 so, oder 13, 14 bis vielleicht 20 und die sind alle politisch interessiert. Das ist vollkommen anders als auf anderen Veranstaltungen, war, fand ich sehr angenehm und die waren alle gut informiert. Aber der Herr Staatssekretär ist leider nicht erschienen und hat kurzfristig abgesagt und konnte auch leider keinen Ersatz auf der unteren Ebene aus seinem Ministerium beibringen.
Das ist halt mittlerweile ein sehr typisches Vorkommen. Also mittlerweile haben wir sogar den Effekt, dass Veranstalter uns sagen, sagen Sie mal aber noch nicht, dass Sie kommen, weil sonst kommt wieder keiner vom Innenministerium oder so. Und dann gibt es dann so lustige.
Das ist ja
unterstellt auch einer Veranstaltung, dass sie extra wegen uns abgesagt worden ist, offiziell allerdings wegen der Finanzkrise.
Wir kommen noch zu einer Reihe von etwas kleineren Veranstaltungen, so etwa die Gulasch-Programmiernacht. Wir können die eigentlich jedem empfehlen. Ohnehin ist der Erfa-Kreis in Karlsruhe das Entropia, für jeden empfehlenswert. Also wenn er mal in der Gegend ist, sollte da dringend mal vorbeigehen. Ich glaube, das ist der entspannteste Erfa, den wir so haben. Und das war schon die 7. GPN. Ich war allerdings nicht da. War einer von euch da? Wir haben allerdings die Storys und die Bilder, die dann nachher doch gehört. Anyway, ihr könnt ja mal nachklicken. Und auch in der Schweiz gab es ja ziemlich um denselben Zeitpunkt, also 2, 3 Tage später, die COSEN. Und über die Schweiz könnte ja Frank Rohm mal 3 Sätze sagen.
Genau, wir haben nämlich in der Schweiz dieses Jahr ein bisschen Starthilfe leisten können für das Referendum gegen die biometrischen Reisepässe und Personalausweise, ID-Karten genannt. Da gibt es ein ziemlich buntes Bündnis, sage ich mal, von verschiedenen Parteien, die das unterstützen, Privatpersonen, Die Schweizer sind ja sehr gut mit, sagen wir mal, Basisdemokratie. Das heißt, da ist also auch erfolgreich versucht worden, ein Referendum, also sprich eine Volksabstimmung, gegen die Einführung, gegen die geplante Einführung von biometrischen Reisepässen, übrigens mit zentraler Speicherung der Fingerabdrücke und allen Daten und auch in den Personalausweisen in der Schweiz wurde also angestrengt. Dafür mussten 50.000 Unterschriften gesammelt werden. Wir haben hier ein bisschen die Werbetrommel gerührt, die dann allerdings oder die sogar bis in die Schweiz reingereicht hat. Von den Argumenten her müssen wir sagen, müssen wir da noch ein bisschen Feinjustage machen, würde ich mal vorschlagen, was jetzt die Argumentation angeht, warum man keinen RFID haben will, schon gar nicht in den Reisepässen. Grundsätzlich ist es aber eine ganz gute Sache gewesen und wir freuen uns da auch mit den Schweizern zusammen, dass zumindest diese 50.000 Unterschriften für die Volksabstimmung, die glaube ich am 9. Mai 2009 stattfinden wird, dann durchgekommen ist und hoffen jetzt mal das Beste, dass es auch in der Schweiz weiterhin keine zwangsweise Erfassung der biometrischen Merkmale geben wird.
Ja, im Juli hatten wir dann nochmal einen kleinen Ausschlag auf der Presse-Stress-Skala und eigentlich ist Erdgeist schuld.
Was heißt schuld? Also inzwischen kommen bei uns wirklich braune Umschläge an. Während wir es ja damals immer nur als nette Metapher gebraucht haben, traf uns da völlig unvorbereitet so ein Zettel mit einer URL drauf. Und auch diese URL führte uns dann ins Verwaltungssystem einer größeren Umfragefirma, die Daten ihrer Befragten da einfach mal komplett ungeschützt ins Netz gepackt haben. Man konnte da einfach da klicken, man konnte die Kundennummer austauschen, konnte es wie alles durchnummerieren und hat dann so exemplarisch irgendwie so eine alleinstehende Frau ziemlich gut verdient aus München heraus gesammelt, wo die Adresse dabei stand, wo man wieder davon ausgehen konnte, wann sie zu Hause war. Also genau diese Art von Daten.
Wie bitte?
Ihr seht, wir haben auch Spaß bei der Arbeit. Also die Daten waren halt sehr umfangreich. Also es gab halt irgendwie da drin nicht nur Adresse und Telefonnummer und diese ganzen Dinge, sondern auch welche Haushaltsgeräte da so vorhanden sind.
Bankverbindungen,
genau. Also einmal so das komplette Profil. Sind halt Leute, die halt diese Daten angeben, damit sie halt möglichst gut für solche Umfragen halt geeignet sind. Und was man sagen muss, die Reaktion von Infratest war relativ professionell.
Das war schon allerdings, es gab dann noch eine kleine Merkwürdigkeit, nämlich dass der Spiegelredakteur, mit dem wir die Kiste damals auch gemacht hatten, dann sich offenbar verquatscht hat. Und dann bekam ich noch eine Mail, also ich hatte die diplomatischen Kontakte in der Firma genommen, die waren erstmal professionell, ja, unser Security Incident Response Team ist jetzt bei der Arbeit, der Vorstand und der Pressesprecher sind informiert, bla bla bla. Und dann kam aber nach ein paar Tagen noch eine Mail, sehr geehrter Herr Fallara, laut Aussage eines Spiegel-Online-Redakteurs sind Sie in den Besitz der 41.000 Datensätze unserer Mystery-Checker-Datenbank gekommen. Können Sie uns bestätigen, dass Sie diese Daten nicht weiter veröffentlichen bzw. anderweitig verwenden? Bitte bestätigen Sie die umgehende Vernichtung bzw. Rückgabe der Daten an uns. Also ich hab den Herrn dann selbstverständlich bestätigt, dass wir die Daten als gelöscht markiert haben.
Wobei, wir müssen also der betroffenen Firma sehr zugutekommen lassen, dass deren Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sehr professionell war. Wir haben da auch noch eine kleine Lektion gelernt, nämlich das eine ist Freitag 12 Uhr, haben wir gedacht, ist ein guter Zeitpunkt, versaut ein ordentliches Wochenende. Nein, das Problem war, dass die halt sehr schnell waren und aber eine Telefonkonferenz mit Journalisten einberufen haben, die dann aber vom Timing her so war, dass sie wirklich kurz vorm Redaktionsschluss war, sodass die Journalisten nicht mehr bei uns rückfragen konnten, ob das denn tatsächlich stimmt, was die betroffene Firma denen denn da erzählt hat. Die haben nämlich einen kleinen Kunstgriff gemacht und haben gesagt, alles kein Problem, das sind nämlich Daten von Mitarbeitern, von freien Mitarbeitern von uns. So, und es hat natürlich aber auch keiner der Journalisten mehr gecheckt, mal zu fragen, ob die denn wirklich 40.000 freie Mitarbeiter haben. Und so ging es dann auch unwidersprochen über die Agenturen, was ein bisschen schade war.
Ja, also aber insgesamt, also wir als Club sind da ziemlich gut bei rausgekommen, weil selbst die haben uns noch gelobt für unser freundliches Vorgehen. Also eigentlich sind wir da noch...
Ja. Aber es reihte sich wunderschön ein in die Datenpannen, die das ganze Jahr uns über begleitet und die einfach in der Presse so einen latenten Strom von egal wo die Daten sind, einfach wenn sie anfallen, nicht sicher. Und genau. Das hat uns auch ziemlich in die Hände gespielt, einfach mal um das Bewusstsein da draußen zu schüren, dass, dass große Datenansammlungen an irgendeiner zentralen Stelle einfach in meinem Atomziel sind, die, was eine blöde Idee ist.
Genau.
Also zwischendurch haben wir uns schon gewundert, wenn es mal eine Woche keinen Datenskandal gab.
Ja, dieses Jahr hat uns noch was ereilt. Und zwar ja, kam irgendwann, ich weiß nicht, Anfang des Jahres, kam Post. Und zwar, wenn Post vom Bundesverfassungsgericht kommt, dann ist es in der Regel so richtig Post, so Papier und dann sind immer so dicke Umschläge und man weiß auch nicht so wirklich, was drin ist. Und wir waren schon sehr neugierig, weil hätte ja auch irgendwas in der Wahlcomputersache sein können oder irgendwas zur Online-Durchsuchung, denn da war damals das Urteil noch nicht gefallen. Aber es war tatsächlich so, dass das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde angenommen hat, die sich gegen den sogenannten Hackerparagraf 202c Strafgesetzbuch richtet und den CCC als technischen Sachverständigen um eine Stellungnahme gebeten hat. Wir haben natürlich sofort ein Bundesverfassungsgericht-Response-Team eingerichtet. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Prozedere sagen, das ist vielleicht nicht so bekannt. Man muss sich jetzt so vorstellen, da kommt einfach ein Brief, dann sind mit ziemlich viel Papier da die Akten beigelegt, sodass man sich die ganze Sache durchlesen kann und einen Fragenkatalog von 6 bis 8 Fragen, die man im Rahmen der Stellungnahme beantworten soll. Die Arbeit, die man sich dann macht, ist im Grunde jedem selbst überlassen. Also ob man auf 10 Seiten oder auf 50 beschreibt, ist jedem selbst überlassen. Und auch im Prinzip, wer das schreibt vom CCC, sie wollten halt gerne Stellungnahme. Und so haben wir uns quasi zusammengefunden zu viert und haben mit geschrieben und sind so auf, ich glaube, 40 Seiten gekommen. Und wir haben natürlich auch, wie im Fall der Online-Durchsuchung und auch wie beim Wahlcomputerfall, online gestellt, wenn wir wollten, dass das jeder lesen kann. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir vielleicht in diesem 202C-Verfahren noch eine Anhörung kriegen in Karlsruhe. Denn wir haben gelernt durch die anderen beiden Verfahren, dass eine Anhörung zu wesentlich größerem medialem Interesse führt und damit auch in gewisser Weise die Chancen erhöht, dass der Verfassungsbeschwerde in einigen Teilen stattgegeben wird, was uns natürlich sehr entgegenkäme. Ja. Gut, also wer sich das durchlesen will, ist auch durchaus interessant zu lesen, kann man tun. Aber wer gestern im Panel gehört hat zum Hackerparagrafen, wird wahrscheinlich schon gut informiert sein. Ja, wir haben im August auf eine Aktion hingewiesen, die nicht auf den CCC zurückgeht, sondern auf die Humanistische Union. Wir wollten dazu ja eigentlich gestern auch einen Vortrag haben. Leider ist Sven Lüders krank geworden und hat über die Steuer-ID gestern nicht gesprochen. Wir haben im Prinzip darauf hingewiesen, dass es diese Aktion gibt von der Humanistischen Union, dass wir eine Form von zivilem Widerstand unterstützen wollen. Und wir sind derzeit auch dabei, noch eine neue Aktion für 2009 zu planen, die in die Kategorie ziviler Widerstand fallen würde. Die Humanistische Union wird aber auch versuchen, über den Verwaltungsgerichtsweg da richterlich die Sache klären zu lassen. Also wir hoffen da ein bisschen drauf. Sicherlich nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, sondern eher ein juristisches Problem, aber wir wollen sie da gerne unterstützen und wir haben auch einige gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Wir wollen darauf hinweisen, wahrscheinlich habt ihr ja alle, so ihr aus Deutschland seid, eure Steuer-ID schon bekommen, zumindest diesen Brief, wenn er auch eventuell wenig tatsächliche Wirkung hat, ist eine Form des Widerstands und wir wollen eigentlich alle auffordern, seinem Unmut da Luft zu machen und den abzuschicken. Genau. Ja, im August ist ja traditionell auch die ICMP. Ich glaube, die findet nur statt, weil in der Nähe die Mate-Brauerei ist, aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Allerdings bin ich selber noch nie in Münchsteinach gewesen. Wollte ich immer mal machen. War jemand von euch da? Nein?
Dann kann ich das gesamte Jahr über die Festivals da so mitnehmen. Also man muss irgendwann auch,
das schafft man nicht.
Auch mal arbeiten. Aber ich habe von Leuten gehört, die da gewesen sind. Die Mate-Versorgung war ausreichend und ansonsten wurde da viel gebastelt und gab es irgendwelche. Nee, ich glaube, da bauen wir auch familiär.
Es gab eine schöne Brauereibesichtigung, deswegen ich ja auch neidisch bin. Ich würde ja auch mal gerne mal zu Marte gehen und mir angucken, wie sie das eigentlich brauen. Naja. Wir haben jetzt ein kleines, ich will das mal Darmstadt-Special nennen, denn der Darmstädter Erfer ist doch wesentlich aktiver geworden in verschiedener Hinsicht. Wir haben zunächst diese Meldung. Ja, Also ich weiß nicht, ob jemand die also abgebildeten Hacker erkennt. Vielleicht sind sie ja bekannt. Man muss diese Meldung in der Bild-Zeitung wohl eher als PR-Gau deuten. Allerdings war der CCC nicht so wirklich erwähnt. Hier steht also im Prinzip nur die Gruppe Chaos. Nun ja.
Also, bevor ihr mit der Bild-Zeitung redet, ruft nochmal bei uns an.
Vor Ihnen ist also kein Bankkonto sicher. Allerdings hat der Darmstädter oder im Wesentlichen der Darmstädter Erferkreis auch die shinieswall.ccc.de Aktion gemacht zu den Olympischen Spielen. Und ich habe mal einen dieser Freedom Sticks mitgebracht. Es gab sie also tatsächlich. Wir haben sie fast zu Tausenden verteilt. Wir hatten ganz interessante Kontakte, sowohl in Darmstadt wie auch in Berlin. Also wir haben uns ein bisschen die Pressearbeit geteilt. Zu Journalisten, die bereits in Peking waren, aber auch durchaus angrenzende asiatische Länder, aber auch zum Beispiel Studenten, die da dauerhaft leben, die einfach von ihren Erfahrungen mit dieser Great Firewall berichtet haben. Das war eine ziemlich spannende Aktion, obwohl sie relativ spontan entstanden ist und wir da irgendwie dann nachts noch die Webseiten da klar gemacht haben. Also das war eher ziemlich spontan, aber hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, da wurde doch eine größere Debatte darum, inwieweit dort Internet zensiert ist und wie die Filter funktionieren, losgetreten. Das fanden wir eigentlich eine ziemlich gelungene Aktion dafür, dass die relativ schnell passieren musste. Und in Darmstadt waren auch kurz danach die MR101 CD, ich weiß nicht den genauen Namen, die Meta-Reihen Mein Chaos Days, zu dem man eigentlich auch sagen muss, dass es sich lohnt, dahin zu fahren, denn das ist eine sehr familiäre Veranstaltung, die zwar auch ein bisschen gewachsen ist und auch ein bisschen professioneller geworden ist, aber wo man immer noch wesentlich mehr Zeit hat, um Workshops zu machen, um mit Leuten tatsächlich zu reden, um Projekte anzustoßen. Also eine sehr angenehme Veranstaltung, muss ich sagen. Ja, und im September, da wird vielleicht mal Andi drüber berichten.
Ja, ihr habt das ja wahrscheinlich der Presse entnehmen können, dass sich das Problem Grafenreuth jetzt endlich mal erledigt hat. Das haben wir Johnny Eisenberg zu verdanken, der ja zufällig auch unser Haus- und Hofanwalt ist und für den ich diese Angelegenheit dann noch so ein bisschen mitbegutachtet habe, weil er halt kein Techniker ist. Hintergrund war ja der, dass die Taz die Möglichkeit hat, auf ihrer Webseite, dass man da einen Newsletter bestellt, in dem man da seine E-Mail-Adresse und ein Ja, ich will den Newsletter haben, Klick macht und dann bekommt man eine E-Mail, ob man das wirklich haben will. Und auf diese E-Mail muss man dann nochmal antworten, bevor man den Newsletter bekommt. Und diese Bestätigungs-E-Mail, was ja eigentlich ein Opt-in ist, ist eben von Grafenreuth als Spam bezeichnet worden und infolgedessen hat er auch dann noch verschiedene falsche Behauptungen gemacht über irgendwelche Sachen, die ihm die Taz nicht bezahlt hätte, was sie aber getan hat, obwohl sie Widerspruch eingelegt hat und so fort. Grafenreuth ist ja, jetzt mal abgesehen davon, dass ich denke, so die meisten hier, vermute ich mal, werden mir zustimmen, wenn ich sage, ist einfach ein Berufsarschloch. Aber man muss dazu sagen, es gab im CCC auch Leute, die meinten, weil er hat auch mal auf irgendeinem Kongress mit Kartoffeln geschält und also so getan, als würde er sich einbringen. Das war noch im Eidelstädter Bürgerhaus. Es gab auch immer Leute, die meinten, ja, mit dem Mann muss man diskutieren, der will doch bloß erziehen. Der will den jungen Menschen ja nur beibringen, dass es da draußen Gesetze gibt und so. Also ich fand das immer ein bisschen schräg, auch dass er auf irgendwelchen Public Domains Vorträge halten dürfen und so. Aber also für mich ist es irgendwie schön, dass wir das jetzt endlich mal hinter uns haben. Und deswegen fand ich, gehört das einfach in so einen Jahresrückblick dazu, so mal ein Problem gelöst zur Abwechslung.
Genau. Und im September wurde es schon langsam ein bisschen kühler. Da haben wir uns nochmal zumindest sehr viele aus dem Berliner CCC auf dem ehemaligen Camp-Gelände eingefunden zum Motodrome.
Genau. Motodrome ist eine Veranstaltung, wie der Name schon sagt, die dreht sich halt um Drohnen. Die ist halt, wird halt organisiert für Motodrome e.V., wo es halt einige größere persönliche Überschneidungen halt gerade zum Berliner Club gibt. Worum es da halt geht, ist Quadrocopter bauen, Drohnen basteln, drüber reden, was wir mit den Dingern machen, wo die Risiken sind, was die Probleme sind, wie man damit umgehen möchte. Wird eine neue Motordrohne geben, nächstes Jahr im Juni oder Juli. Die Zettel hängen draußen. War auch eine sehr schöne Veranstaltung, ein bisschen kühl schon. Der Grill hätte ein bisschen früher an sein können, aber ansonsten war es super und ist sicherlich auch dieses Jahr sehr empfehlenswert. Nächstes Jahr dann.
Und auch ein ziemlich interessantes Vortragsprogramm. Also wir hoffen, dass es eine Fortsetzung geben wird.
Ja, gibt's ja. Und Motodrohne ist hier auch mit einem Stand auf dem Kongress vertreten. Und ich glaube, im Mai findet dann auch die Competition statt, die eigentlich schon letztes Jahr stattfinden sollte, wo alle Drohnenbuster, die Lust haben, noch mit an den, wie heißt es auf Deutsch, Wettbewerben teilzunehmen, eingeladen, ihre eigene Kampfdrohne dort mit vorzuführen.
Ja, Kampfdrohnen, genau. Wir haben es vorhin schon kurz berichtet. Wir haben am 22. September dann tatsächlich beim Hessischen Staatsgerichtshof die Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt, über die aber immer noch nicht entschieden ist. Und jetzt mittlerweile ist es von den Fristen her vollkommen klar, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorher fallen wird. Wir wollen es nur erwähnen, weil dieses Verfahren uns auch einige an Arbeit gekostet hat. Aber das läuft halt immer ein bisschen im Hintergrund, solange wir keine Entscheidung haben. Ohnehin war eigentlich auch 2008 so ein Jahr, wo wir relativ viele juristische oder zumindest teilweise juristische Probleme, die sich so in den technischen Randbereichen bewegen, bearbeiten mussten. Also ich glaube, ich habe kein Jahr öfter mit Anwälten geredet als 2008. Mhm. Ja. Aber wir haben halt Glück, wir haben einen sehr netten Anwalt. Im Oktober waren wir eigentlich bestimmt 2-3 Wochen mit dem elektronischen Personalausweis noch befasst, denn die Bundesregierung hatte angefangen, ja quasi die PR loszutreten. Und das technische Grobkonzept war veröffentlicht worden. Ich muss sagen, im Wesentlichen hat sich seit dem Oktober nicht viel Neues getan. Es gibt immer noch keine technische Detailspezifikation. Wir wissen aber noch eine ganze Menge darüber, wie die Sache mit dem elektronischen Personalausweis und den biometrischen Merkmalen laufen soll. Wer sich dafür näher interessiert, morgen machen ich und Starbuck dazu auch nochmal einen speziellen Talk. Ist ja quasi schon so eine Art Tradition. Ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Jahr, wo wir über Biometrie in Ausweisdokumenten reden. Also wer sich da näher informieren will, kann entweder, ich glaube, wir haben doch online das Grobkonzept und das /Biometrie, also ccc.de/Biometrie oder eben morgen in die Veranstaltung kommen.
Wobei man noch zum elektronischen Personalausweis erwähnen muss, dass er ja noch viel mehr Funktionen außer jetzt die Biometrie drauf hat, also die elektronische ID und auch die Signatur. Und da sehen wir in der Praxis schon noch ein paar Probleme, was denn die Rechtsprechung angeht in der Praxis. Das heißt also, was dann zum Beispiel die Beweislast angeht, wenn ich was elektronisch signiere. Wir haben zwar schon seit vielen Jahren ein Signaturgesetz, aber die Praxis jetzt wirklich im massenhaften Alltagseinsatz gibt es da nicht die Rechtspraxis. Das heißt also, werden wir eine Situation haben wie bei den EC-Karten, dass also der Kunde beweisen muss, dass er was nicht getan hat, was nicht unterschrieben hat. Wenn es möglicherweise doch Probleme bei der technischen Abwicklung von einem Signaturverfahren gab, wenn dann plötzlich Dokumente auftauchen, die signiert wurden. Ich habe behauptet, nein, das war ich nie, das kann gar nicht sein. Das sind also alles Sachen, die uns dann noch bevorstehen mit dem Personalausweis. Letztendlich haben elektronische Signaturen natürlich auch das Problem, dass ich immer die Zertifikats-ID, also eine, im Prinzip ein Hash oder eine Zertifikatsnummer hinterlasse mit jeder elektronischen Unterschrift. Und da elektronische Unterschriften üblicherweise für die Archivierung auch zentral irgendwo gelagert werden, habe ich damit als Behörde oder auch als Staat, als Firmen eine ganz gute Übersicht über alle Dokumente, die ich auch mit diesem Personalausweis oder mit einer Signaturkarte unterschrieben habe. Das ist also noch so ein kleines Randproblem bei elektronischen Signaturen, worauf wir auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit um den Personalausweis ein bisschen aufmerksam gemacht haben. Und natürlich die Frage, wie sieht es aus mit der Haftung, wenn es darum geht, wenn irgendwelche Identitäten bestätigt werden. Es soll ja auch andersrum eine Bestätigung sein, dass also zum Beispiel eine Firma sich mir gegenüber authentifizieren kann. Wer haftet eigentlich dafür, wenn diese Firma, die gar nicht die ist, wie sie behauptet zu sein, oder bei der Zertifizierungsstelle jemand Mist gebaut hat? Wir hatten ja auch regelmäßig ein Problem mit SSL-Zertifikaten, die ziemlich beliebig ausgegeben worden sind. Wie ist da eigentlich die Situation bei den Personalausweisen? Das sind Sachen, die aus unserer Sicht um den Ausweis rum noch zu klären sind.
Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass so eine der großen Erfolgsgeschichten in der deutschen IT-Landschaft ja die Trust-Center sind, die mit großem Erfolg, ich glaube, es gibt nur noch eins mittlerweile statt 11 oder sowas, ne? Also die, also um es mal wieder zu sagen, Versagen im Industriemaßstab ist bei den regierungsamtlichen Signaturen ja eigentlich mittlerweile der Standard. Und wir sind sehr gespannt, wie es beim Personalausweis
wobei man fairerweise sagen muss, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass die Signaturen einfach noch nicht so gebraucht werden, dafür auch noch kein Bedarf für Trust Center sind. Das heißt, also die sind jetzt nicht, haben nicht technisch verkackt, sondern sind einfach pleite gegangen, weil niemand diese Signaturen im großen Maßstab benutzt. Und so muss man diesen Personalausweis natürlich auch sehen. Es ist jetzt kein großartiges Sicherheitsfeature, damit wird nicht die Welt toller, sondern vor allem eins, die Sicherheitsindustrie reicher. Und auch ganz so offen wird es eigentlich auch zum Beispiel von Seiten des Bitkom im Branchenverband bestätigt. Das ganze Ding ist im Wesentlichen eine Industrieförderungsmaßnahme.
Also inklusive Sanierung der Bundesdruckerei, die uns ja, also deren vermasselte Privatisierung uns ja schon lange begleitet. Jetzt wird es ja wieder reverstaatlicht und da muss natürlich auch wieder ein bisschen Umsatz an den Staat.
Ja, ansonsten haben wir im Oktober eigentlich nichts mehr gemacht, weil wir immer nur die Tage und Nächte am Stream hingen, um uns Blinkenlight Stereoscope in Toronto anzusehen.
Genau, Deutschland ist Exportweltmeister, also fängt der Chaos Computer Club auch an, unsere Kassenschlager nach Amerika, also in den demokratischen Teil von Amerika, zu exportieren. Und was hier direkt um die Ecke, also in dem großen Haus neben dem BCC vor gefühlten 50 Jahren angefangen hat, mit 144 beleuchteten Fenstern, die mit Baustrahlern von innen angestrahlt worden sind, wo wir uns damals noch liebevoll mit Kalkfarbe die Fenster schweif ab. Ist jetzt zu 960 Fenstern in Toronto, dort in der City Hall geworden, die dort inzwischen in Graustufen angesteuert werden können und wo eigens für dieses Mobiltelefon von Apple, wie heißt
das? iPhone?
Ja, richtig. Eine Applikation geschrieben worden ist, dass man auch in Deutschland sich sozusagen live angucken konnte, was dort die Torontoer in diesem schönen Stereoskop. Also man muss sich das vorstellen, das ist so zwei Halbkreise, wo man sich in die Mitte hinstellen kann und dann gibt es dann oben so eine große Animation aus Fenstern. Das ist irgendwie schon nochmal beeindruckend, nicht viel beeindruckender als hier auf dem Alexanderplatz, aber war wohl schön und wir haben dafür unser gesamtes Zeug in so einem halben Container auf dem Ozean verschippert. Wir waren wieder, ich glaube, 12 Tage unterwegs gewesen und ist dort sicher angekommen und danken da mal all unseren Exporteuren um Tim Pridloff und Papillon und Antenne, die da gewesen ist.
Und Fiedel.
Fiedel natürlich. Und den ganzen Hackern, die dabei geholfen haben.
Genau. War eine sehr schöne Aktion. Und wir haben nicht wirklich die ganze Zeit nur am Stream gehangen, sondern wir sind auch noch mal rausgegangen, denn die Demo-Saison hatte ihren Höhepunkt erreicht. Die gesamte Weltbevölkerung ist nach Berlin zur Demo gekommen.
Das waren Polizeiangaben.
Wir hatten auch einen Wagen. Was man auf diesem Bild nicht sieht, ist, dass wir einen fliegenden Polizisten auf diesem Wagen montiert hatten. Der flog auf einen Rechner zu, der gehackt war, denn er hatte ein Hackerbyte drin. Und dieser fliegende Polizist hatte, weil er ja flog, so wie Superman, so seinen Arm so. Und dann kam die örtliche Polizei und wies uns darauf hin, dass dies nicht ginge mit dem Arm und dem Polizisten und dass er den Arm senken müsse. Daran sieht man allerdings auch, dass die Berliner Polizei relativ entspannt war und doch diverse unserer mitgebrachten, ich glaube, so, wir hatten 5000 Schäuble-Attrappen mit vom Fingerabdruck entgegengenommen hat und unauffällig in ihre Taschen gesteckt haben. Also aus meiner Sicht war die Demo ein großer Erfolg, einfach weil wir hatten verdammte Glück mit dem Wetter, es war einfach das schönste Wochenende im Oktober, es war eine sehr entspannte Stimmung, ziemlich lustige Plakate, also wer sich da mal ein bisschen durch Flickr klicken mag, wir haben doch manchmal sehr lachen müssen, eine sehr gemischte, heterogene Meute, wieder sehr viele Unterstützergruppen, also wir waren da froh, uns einreihen zu können. Und der Oktober ist, ja?
Ich habe noch so einen kleinen Einschlag im Oktober notiert, nämlich die Einführung von DE-Mail. Vertrauenswürdige, sichere so E-Mail-System, womit deutsche Behörden den Bürgern gern eine sichere E-Mail zur Verfügung stellen wollen.
Schlag doch keine Toten.
Wir hatten etliche Presseanfragen dazu, was wir denn davon denken, aber irgendwie, also eigentlich braucht man nicht weiter darüber zu reden, gerade nachdem wir ja früher im Jahr die Ankündigung hatten, auch vom BKA, dass man den Bundestrojaner möglicherweise auch mit gefälschter Behördenmail auf den Zielrechner schleusen könnte, und an sich hat sich das Thema dann auch ziemlich schnell erledigt. Wir fürchten aber, dass es im Hintergrund weiter köchelt, zumal auch die üblichen Verdächtigen an Firmen damit beschäftigt sind, die sich auch dieses Jahr durch einen besonders verantwortungsvollen Umgang mit Kundendaten, Telekommunikationsdaten hervorgetan haben. Insofern ist das mal ein absolutes No-No.
Aber wie wir sehen, war uns die E-Mail nicht mal eine Folie wert. Ja, wir haben auch noch ein drittes Mal eine Wahlbeobachtung gehabt, diesmal in Brandenburg. Und der Bericht zu der Wahlbeobachtung in Brandenburg ist sehr kurz vor der Anhörung in Karlsruhe fertig geworden. Ich will ein Highlight aus diesem Bericht, wir hatten etwa 40, ja, ungefähr 40 Wahlbeobachter, ein Highlight aus diesem Bericht nochmal bringen, nämlich dieses lustige Wahllokal, die nicht bemerkt haben, wen sie da eigentlich mit dem Siegelband versiegeln sollten, nämlich den Wahlcomputer, und stattdessen den Aktenkoffer versiegelt haben. Das fanden wir sehr schön. Ja. Unsere Wahlbeobachter waren eigentlich alle, bis auf einen, mit fotografischen Devices ausgerüstet und haben also in den Wahllokalen ziemlich viel Fotos gemacht, sodass diesmal ein Bericht entstanden ist, wo wir den auch bebildern konnten und eigentlich auch für alle Wahllokale mal wieder zeigen konnten, dass die Regeln, die da immer behauptet werden, die sogenannten gesicherten Umgebungen, nicht eingehalten werden. Und auch hier ist es wieder zu Wahlfehlern gekommen. Da aber unmittelbar danach die Anhörung war, haben wir beschlossen, den Rechtsweg hier nicht zu bestreiten, denn nicht mal der in Hessen war abgeschlossen und wir hatten eigentlich keine Lust darauf, denn das kostet doch eine ganze Menge Geld und wir wollten nicht auch in Brandenburg nochmal diesen Verwaltungsgerichtsweg da hochgehen. Stattdessen sind wir einfach mit dem Bericht ausgedruckt nach Karlsruhe gefahren zu der Anhörung.
Die Nacht vorher noch auf die Webseite getan?
Wir haben sie auch auf die Webseite getan, natürlich, ja. Da haben wir aber erfahren, dass die Richter den schon hatten. Denn sie benutzen Internet. Da ist uns noch eine kleine Sache berichtet worden. Hintenrum haben wir dann auch erfahren, dass wir doch bitte in Zukunft davon absehen möchten, dass irgendwie nachts um 12 rauszutun, so kurz vor der Verhandlung, sie müssten auch mal schlafen. Naja, wir waren halt nicht eher fertig geworden. Aber auch die Anhörung an sich war sehr spannend. Wir waren da wieder mit einer gemischten Gruppe, so einige CCCler und auch von Karlsruhe waren einige da. Es war sehr spannend, denn die Richter haben genau wie bei der Online-Durchsuchung da sehr kritische Fragen gestellt, auch auf technisch relativ hohem Niveau. Und die beiden technischen Sachverständigen, die dort mündlich Auskunft gegeben haben, haben im Wesentlichen unser Wahlcomputergutachten rezitiert. Fand ich sehr erfreulich. Ja.
Konz, hast du die FAZ-Folie auch noch dazu?
Die was?
Die FAZ-Folie. Die FAZ-Folie? Ich habe dir diesen PDF geschickt. Ah, scheiße, okay.
Aber Andi wollte sowieso gerade was berichten, denn Andi hat, während wir bei der Anhörung waren, vor dem Fernseher gesessen.
Naja, nicht ganz. Also präzise am Abend des 10-jährigen Todes von Tron gab es am Freitag, dem 17. Oktober, im ZDF um 20.15 Uhr ein Krimi, der erstmal so aussah wie 80% Ähnlichkeit mit der ganzen Geschichte. Ein Computerclub, nur notdürftig getarnt, dass er nicht CCC hieß, aber gewisse Aufkleber und Symbole fanden sich wieder. Eine Handlung, dass also ein Mitglied des Computerclubs tot aufgefunden wird und offensichtlich es eine Ungereimtheit in Bezug auf den Todeszeitpunkt gibt, die eine Kühlung nahelegt. Also auch das, eine fette Parallele. Ich hatte dann schon die Mutter von Tron hat mich quasi angerufen und gesagt, Alter, mach mal Fernseher an. Weil wir dachten schon, wow, hat jemand irgendwie mal die Kiste aufgegriffen. Und dann natürlich die Wendung, es war ein Mitglied des Clubs, der eifersüchtig auf ihn war und dem sein Vater Metzger ist und eine Kühlhalle hat. Also ein deutlicheres Mordeingeständnis des Mossad hätte man irgendwie nicht bekommen können, oder?
Ich meine, what the fuck, ey Jungs, präzise 10 Jahre danach, versteht ihr, nicht ungefähr, so an dem Tag, genau, so, das fand ich schon ein bisschen absurd. Ich hatte eigentlich der Konz noch ein PDF geschickt, das sie aber...
Ja, wir haben das mehrheitlich abgelehnt.
Okay. Das gehört jetzt ein bisschen dazu, weil es ist ja dieses Jahr, Entschuldigung, da noch ein bisschen mehr passiert im Kontext Ron. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass im Jahr 2002 Kanal Plus mal NDS verklagt hat. NDS ist also die Technologietochter von Herrn Murdoch in Bezug auf Conditional Access Module, also Pay-TV-Verschlüsselungstechnologie mit Smartcards in dem ganzen Trödel, mit dem Tron sich beschäftigt hat. Und diese Firma NDS wollte ihn ja auch anstellen oder etwas mit ihm anstellen oder wie auch immer. Die Kanal Plus hat 2002 den Laden mal verklagt, weil sie gesagt haben, dass die Piraten gefördert haben und sie dadurch wirtschaftlich geschädigt haben. Kanal Plus ist also ein französischer Pay-TV-Anbieter. Das Gerichtsverfahren hat damals mit lauten Trompeten und Pauken quasi angefangen und ist dann in einem außergerichtlichen Vergleich geendet, bei dem aber immerhin ein 3-stelliger Millionenbetrag von NDS wohl an Kanal Plus geflossen ist. Dieses Jahr hat Kudelski, das ist quasi die Konkurrenztechnologie, Nacravision heißt das dann als Produkt, NDS verklagt mit eigentlich demselben Vorwurf, allerdings jetzt eben nicht bezogen nur auf ein Land und eine Anbieterplattform, sondern eben auf weltweit die von Kudelski ausgestatteten Pay-TV-Sender. Auch dieses Verfahren hat dieses Jahr mit lauten Pauken und Trompeten angefangen und ist in einem außergerichtlichen Vergleich mit unklarer, also die Geldsumme kenne ich noch nicht.
30 Euro.
Ja, das ist, das ist etwas komplizierter gewesen. Vorspulen.
Was vielleicht noch ein interessantes Detail dabei ist, dass nämlich das Gericht in Kalifornien anerkannt hat, dass sich harte Konkurrenten im Verschlüsselungsgeschäft durch Reverse Engineering über die rivalisierenden Technologien informieren dürfen. Also zu Deutsch, das Gericht hat gesagt, also es ist quasi Industriestandard, dass man sich gegenseitig die Karten knackt, was natürlich auch schon mal ganz interessante Sache ist, gerade in den USA, wo natürlich das private Knacken davon unter fast Todesstrafe steht. Aber die Firmen gegenseitig dürfen sich das also machen.
Naja, also es ist ein außergerichtlicher Vergleich gelaufen, deswegen ist es vor Gericht Pille-Palle abgelaufen. Das ist der Hintergrund dazu. Aber was auch dieses Jahr passiert ist, ist, dass Murdoch endlich Premiere übernommen hat. Das ist ja eigentlich genau das Manöver, um das es in dem Tron-Kontext im Besonderen ging. Sprich, man schädigt halt die Konkurrenz, um sie dann kostengünstig übernehmen zu können. Nun ist bei Premiere allerdings der Punkt der gewesen, dass das Europäische Kartellamt eine Auflage gemacht hat. Die haben gesagt, also wenn du horizontal, sprich wenn du die Anbieter von Pay-TV europaweit schon jetzt anfängst zu dominieren, kannst du das vertikal, sprich mit der Technologie nicht auch tun. Infolgedessen hat Murdoch sich dann von 51% von seiner Firma NDS in Anführungszeichen getrennt. Die hat dann zufällig KKR Premiere gekauft. Das ist ungefähr die Bilderbuch-Heuschrecke, die zufällig auch Sat.1 gekauft hat, nachdem dieser Hein Sabbern den Laden erst mal ein paar Tage hatte. Damit ist eigentlich jetzt erstmal zu dem Kontext alles gesagt. Zumindest ist damit klar, in welcher Größenordnung diese Kiste spielt. Die ist natürlich noch nicht vorbei. Für mich war es interessant zu sehen, mit welcher Langfristigkeit da Pläne verfolgt werden und welche Spielchen da so mit einhergehen.
Ja, traditionell sind ja im Oktober auch immer die Big Brother Awards mit der schönsten...
Mama, ich habe da was selbst gemacht. Es ist ein Aschenbecher.
Der Fürbut hat dieses Jahr wieder die Big Brother Awards ausgerichtet. Der Chaos Computer Club ist Teil der Jury und hat auch wieder mit Preise vergeben. Dieses Jahr ließ sich nicht vermeiden. Die Deutsche Telekom hat natürlich einen bekommen für den Umgang mit den Kundendaten und vor allem auch die Bespitzelung der Betriebsratsmitglieder und anderer. Das Elena-Verfahren hat einen Preis bekommen, unter anderem der Deutsche Bundestag, Deutsche Angestelltenkrankenkasse, das sind so einige davon. Auch dieses Jahr wieder eine Veranstaltung, die einigermaßen Wellen geschlagen hat in der Öffentlichkeit. So.
Ich meine, im Datenskandaljahr 2008 hätte es eigentlich ruhig auch noch ein bisschen mehr sein können.
Richtig, genau, ja, natürlich. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. Nämlich Deutsche Telekom hat immerhin so viel Arsch in der Hose gehabt und hat dieses Jahr den Preis abgeholt als zweite Firma nach Microsoft, die ersten waren, die das gemacht haben. Und sie haben also einen Sprecher geschickt, beziehungsweise denjenigen, der eigentlich für Datenschutz im Konzern zumindest offiziell verantwortlich ist. Und er hat sich also auch nochmal sehr Reue gezeigt und hat gesagt, ja, okay, wir werden das und so. Allerdings zeigte sich dann ein paar Tage später, dass auch das wohl wieder ein leeres Versprechen war, weil nämlich, das ist natürlich auch nochmal eine interessante Geschichte, sich andeutete, dass die Telekom zur Aufklärung des Datenskandals weitere Bespitzelungen bzw. E-Mail-Überwachung durchgeführt hat. Es ist also, das muss man sich mal vorstellen, dieses ist...
Ja, wir haben uns im November dann ein bisschen zwangsweise dieser Zensurdebatte 2.0 stellen müssen. Also wo es plötzlich wieder darum ging, dass man Internet zensieren würde.
Also interessanterweise dieses Mal halt nicht aus Richtung des Innenministeriums, sondern aus Richtung des Familienministeriums. Ist ja durchaus bekannt, dass wir auch ein paar Fundi-Christen in der Regierung haben und die finden, man müsse da jetzt mal was tun so, gegen diesen Schmutz da draußen im Internet. Und Ursula von der Leyen, unsere Familienministerin, hat sich dann zur Speerspitze dieser Bewegung gemacht und angefangen, ein Gesetzgebungsverfahren anzustoßen, das de facto Zensur im Internet in Deutschland institutionalisieren wird. Die lassen sich dann natürlich, weil es geht ja um die Kinder, auch nicht wirklich beirren, von irgendwelchen solchen Anfechtungen wie irgendwie Freiheit von Informationen oder dergleichen Dingen mehr. Oder auch nur solchen technischen Details wie, wer soll denn da jetzt die Zensurliste eigentlich bestimmen und auf welcher Rechtsgrundlage, wie sieht eigentlich das Verfahren dafür aus, wer kümmert sich darum, wie kann man dagegen klagen, woher weiß ich, was gerade zensiert wird und dergleichen Dinge mehr. Also wir können erwarten, dass im nächsten Jahr diese Debatte wieder hochkocht. So, wir hatten gedacht, dass sie mit Herrn von Büssow vor ein paar Jahren sich erstmal für eine Weile erledigt haben wird. Der Grund, warum es jetzt hochkocht, ist ein sehr einfacher, und zwar ist es technisch mittlerweile möglich zu zensieren. So, also es ist halt so, dass vor ein paar Jahren ging es halt schlicht nicht. Heute ist es halt so, dass man halt von großen Netzwerkausrüstern Maschinen kaufen kann, wo man einfach 10 Gigabit rein, 10 Gigabit raus oder auch 100 Gigabit rein, 100 Gigabit raus und dann beliebige URLs, Domains und teilweise sogar Protokolle filtern kann. So, das heißt also, die Internet-Service-Provider, die großen, überlegen halt, solche Dinge zu installieren. Also das Stichwort dazu ist die Packet Inspection, um bestimmte Protokolle entweder abzuschalten oder zu benachteiligen und dafür andere zu bevorzugen. Der ganze Fernsehstreaming-Markt spielt da natürlich auch eine Rolle. Und nebenbei sind denn, wenn solche Dinger inline im Datenstrom sind, ist halt Zensur auch möglich. So.
Das heißt auf URL-Ebene, das heißt also, man kann mit diesen Geräten auch wirklich sehr tief in die Protokolle reingehen.
Genau, also es halt geht jetzt nicht mehr nur so um dummes Domain-Sperren auf DNS-Ebene, sondern darum, einzelne URLs Platz zu machen. So, da gab es ja nun im Vorgriff nochmal auf den, ich glaube, es war November, die Zensur, wo Großbritannien Wikipedia zensiert hat. Da ging es um dieses Scorpions-Cover. Man kann sich da inhaltlich natürlich drüber streiten, nur die Frage ist halt, wollen wir eine Infrastruktur im Netz haben, bei der ein wahrscheinlich sogar nicht mal demokratisch gewählter oder nicht demokratisch kontrollierter oder auch nicht kontrollierbarer Komitee oder wer auch immer hingeht und entscheidet, was wir nicht mehr sehen dürfen. Und vor allen Dingen, wie sinnvoll ist das eigentlich? Also die Frage lautet ja, wollen wir diesen ganzen Schmutz nicht sehen, damit wir uns einreden können, er wäre nicht mehr da? So, und die Forderung, das ist natürlich eine immer sehr schwierige Debatte, Kinderpornografie, vollkommen klar, emotional hochbeladen. Die erste Forderung, die wir natürlich dann da aufgestellt haben, war, gebt doch bitte erstmal die Kohle für was anderes aus, stellt mal mehr Ermittler ein. So, ich meine, wenn es da ein Problem gibt, dann tut bitte Sachen, die wirksam sind und guckt nicht weg. So. Und das ist die Linie, die wir da halt auch vertreten, zu sagen, es macht keinen Sinn wegzuschauen, so, und es macht auch keinen Sinn zu filtern, weil umgehen kann man es immer, sei es mit VPNs, sei es über Tor, sei es über andere Möglichkeiten. Aber was offensichtlich notwendig ist, wenn es da ein Problem gibt, ist dieses Problem effektiv anzugehen. So, das heißt also, mal zu klaren Definitionen zu kommen, machen wir uns nichts vor, Kinderpornografie, was immer als irgendwie die große Straftat, mit der in Deutschland irgendwie in der öffentlichen Meinung, die mit Terrorismus ungefähr gleich schwer gesetzt ist. Ne? Also wenn man so fragt, irgendwie Kinderpornografie, wie sollte das bestraft werden? Eigentlich in der Regel so kurz vor Todesstrafe. So. Und de facto sind die meisten Verfahren, die da passiert sind, enden mit Geldstrafen. So. Das heißt also, es gibt nur enorm wenige Fälle, die tatsächlich überhaupt auch nur mal eine geringe Gefängnisstrafe nach sich ziehen. Da das Thema aber emotional so hoch beladen ist, wird es halt gerne benutzt, um solche Sachen wie halt Zensur durchzudrücken. So. Und da müssen wir halt echt aufpassen. Und
das macht es auch schwer, dagegen zu argumentieren. Das heißt also, mit den, sagen wir mal, relativ, also eigentlich Standardargumenten gegen Zensur kommen wir deswegen nur schwer an, weil es immer heißt, es ist ja gar keine Zensur, weil Zensur wird eigentlich immer in diesem politischen Kontext auch gesehen. Sondern man sagt ja, wir wollen ja da keine politischen Inhalte unterdrücken, sondern es geht hier um Kinderpornografie. So, und deswegen laufen diese üblichen Zensurargumente häufig ins Leere.
Na, nicht wirklich. Also ich meine, ist das schon so, dass wir, was da passiert ist, da wird eine Infrastruktur gebaut. So, darum geht es ja. Es geht darum, dass eine Infrastruktur gebaut wird, mit der im Zweifel auch politische Zensur möglich ist. So, und
genau, aber um Schäuble geht's ja immer nicht. Das ist das Problem.
Meine Schäuble also, entdeckt gerade die Nazis, ja. So, da können wir uns ausrechnen, was nächstes Jahr passiert.
Das ist auch schon passiert. Also im Dezember ist mir das auf mehreren Veranstaltungen auch schon entgegengeschlagen, dass man dann ja auch gleichzeitig diese Nazi-Foren wegfiltern könnte. Also die Debatte wird uns auf jeden Fall 2009 begleiten, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Und da wir mit dem Familienministerium jetzt irgendwie so einen neuen Gegner haben, also eine ganz andere Ecke, die glaube ich auch ja technisch da noch anders rangeht oder vollkommen untechnisch da rangeht, sondern erstmal immer nur sehr emotional argumentieren. Das ist fast noch schwieriger als in der Überwachungsdebatte aus meiner Sicht.
Genau. Ja. Und wir sind ja so auf Mailinglisten. Und auf einer dieser Mailinglisten ging im November rum, dass da ein Panel stattfinden würde, ginge um, gehört der Datenschutz ins Grundgesetz? Und üblicherweise gibt es da Schnittchen und Orangensaft und es ist warm. So haben wir gesagt, ja, gehen wir hin, gucken wir uns an und sind dann so nicht mal als CCC angemeldet in diese Veranstaltung rein und waren dann ziemlich überrascht. Alfred Hartenbach, so ein Hinterbänkler von der CDU.
Na, das ist ein SPDler und der ist Staatssekretär.
hatte dann so ein bisschen Redezeit. Siehst du, wie das kaum noch auffällt, irgendwie seit der Großen Koalition, ist es total egal, in welcher Partei sich die Spacken
befinden. Aber also, wir müssen zur Erdgeist-Ehrenrettung sagen, da saß auch ein CDUler. Also, ich meine, das hat sich wirklich nicht viel genommen, die reden eh genau. Sehr ähnlich. Mr. Rieger sagt dazu immer, ja, die SPD kann auch aus der Bauchlage noch umfallen.
Genau. Aber dieser Herr Hartenbach fing dann ganz plötzlich aus heiterem Himmel, ohne dass er wusste, dass irgendjemand vom CCC anwesend ist.
Wir waren inkognito.
Genau. Fing er da plötzlich irgendwie mit einer Tirade an. Und diese Tirade würden wir irgendwie gerne in einer szenischen Lesung mal darbieten, dass ihr irgendwie so einen Eindruck bekommt. Genau. Konstanze hier wird den Part von Silke Stockhaar übernehmen.
Das ist eine grünen Bundestagsabgeordnete.
Die dann zwischendurch noch korrigierend eingegriffen hat. Dann mal los. Herr Scharl, Sie verniedlichen alles. Das sind handfeste gesellschaftspolitische Interessen, um Unruhe zu stiften. Ein Club mit den drei großen Ks, die können Sie sicher denken.
Cheese!
Nein, ich sage das absichtlich, damit ich kein Verfahren an den Hals bekomme. Bei einer Villa richten sich die Kameras nach innen statt nach außen. Da beobachten dann Mitglieder 3 Stunden lang und dann rufen die dort anonym an und sagen, ihr seid nicht sicher. Die sind nicht immer sauber, die sich als Retter der Verfassung aufführen.
Und wir saßen da und dachten, ha?
Ich habe ihn am Ende noch zur Rede gestellt und er stand da so ein bisschen rum. Ja, er hätte sich ja vielleicht schon gedacht, dass da vielleicht auch CCCler da wären und er hätte da irgendwie seine Quellen, die könnte er mir natürlich nicht sagen. Aber habe ich auch schon mal gehört, er hat aber nicht sein Ehrenwort gegeben. Und also, wir warten bis heute noch darauf, wer diese Quellen gewesen sind, die angeblich ihm davon berichtet hätten, dass wir irgendeine Villa überwacht hätten. Und
die Kameras nach innen gerichtet hätten. Also, wer von euch wart? Jetzt hoch die Hände.
Aber was richtig lustig war, er hat auf sein Glas nicht aufgepasst. Ja. bin ich ganz stolz bei Starbuck angekommen und gefragt, guck mal hier, Hartenbach. Wer? Aber wir haben den Abdruck.
Okay. Ja, wir müssen auch noch, neben den angenehmen Sachen, gibt es auch noch wirklich unangenehme Sachen, mit denen wir uns befassen müssen. Und das ist so die unangenehmste, die uns das ganze Jahr begleitet hat. Und das wird Mr. Rieger übernehmen.
Naja, gut. Also wir haben ja da immer noch diese Problematik mit dieser kleinen Firma aus dem tiefen Westen, die diesen Wahlstift in Hamburg versucht hat zu machen am Hals. Die haben uns ja verklagt, weil sie fanden, dass unsere Pressemitteilungen etwas zu forsch formuliert sind. Und vor dem Dorfgericht in, wo waren wir da?
Hagen. Und es war das Landgericht.
Landgericht. haben wir halt da erstinstanzlich einen Teilverlust hinnehmen müssen. Also die fanden halt unsere Pressemitteilungen doof. Wir dürfen also bis auf Weiteres erstmal ein paar Sachen nicht behaupten. Also zum Beispiel, wir hätten den Wahlstift nicht gehackt. Wir dürfen auch bizarrerweise nicht behaupten, dass man bei NEDAPS nicht nachzählen kann. Die haben unsere Pressemitteilung offenbar nicht gelesen. Wir gehen da in Berufung. Dieses Urteil hat halt...
Wir sind schon in Berufung gegangen.
Wir sind schon in Berufung gegangen, Entschuldigung. Dieses Urteil ist zeugt nicht von tiefer Sachkenntnis, um es neutral zu formulieren. Ja, also diese Sache wird uns leider weiter begleiten. Macht halt genau gar keinen Spaß, sich irgendwie noch mit so irgendwie toten Pferden, nee, die schon...
Mr. Rieger, das ist mir aber zu diplomatisch. Dieses Urteil strotzt vor inhaltlichen Fehlern. Mir ist unklar, wie ein Landgericht so ein Urteil sprechen kann, denn die Berichterstatterin dieses dreiköpfigen Gerichts hat definitiv die Sachlage nicht zur Kenntnis genommen. Wir haben uns da die Finger wund geschrieben an Stellungnahmen und Berichten, und zwar in einem Deutsch, was jeder verstehen kann, was nicht sehr technisch ist. Und dieses Urteil strotzt vor lauter Fehlern. Das heißt, wir hatten es auch noch einfach, die Berufung einzulegen, denn offenbar hatte dieses Gericht nicht mehr für nötig gehalten, zu lesen, was wir schreiben. Und sie haben uns halt auch Aussagen über NEDAP verboten, die ganz offensichtlich wahr sind und mit dem Fall überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Wir sind da nicht von einem Amtsgericht, sondern wir sind aufgrund der Höhe der Summe, auf die sie uns da verklagen, gleich beim Landgericht gelandet. Und ich habe da null Verständnis dafür. Denn das kostet natürlich den CCC einiges an Geld, in Berufung zu gehen. Das bewegt sich da so im fünfstelligen Bereich. Und das kostet auch einfach und bindet unglaublich viel Zeit und Energie, wo wir eigentlich schon inhaltlich sehr umfangreich dargelegt haben, wie wir die Sache sehen. Und sie haben nicht mal gelesen, was wir geschrieben haben.
Das ist eigentlich, also zumindest nicht aufmerksam. Also es ist halt...
Rant Ende.
Ja, war halt irgendwie so eine der frustrierenderen Sachen, die wir dieses Jahr irgendwie erledigen mussten. Wird uns leider noch nächstes Jahr beschäftigen. Macht halt nicht nur Spaß. Naja.
Und nicht, dass einer von euch noch behauptet, wir hätten den Wahlstift gehackt. Das dürfen wir nämlich nicht mehr sagen, bis wir die Berufung gewonnen haben. Okay, wo wir gerade bei den SPD-Politikern waren, wir haben eine schlechte Nachricht. Taus ist weg. Taus ist das einzige CCC-Mitglied, was ein Bundestagsmandat hat, zumindest von dem wir wissen. Also der einzige Politiker in der SPD, der sich mit so Netzzeug, Medienzeugs und auch generell um Datenschutzthemen gekümmert hat, ist aufgrund seiner namentlichen Abstimmung im Bundestag zum BKA gesetzt, denn er hat dagegen gestimmt, im Prinzip von diesem Posten enthoben worden und ersetzt worden durch Bürschchen, Bürschel. Ich hab leider den neuen Namen vergessen. Nein, es ist eine SPD. Na,
du weißt doch, früher war es SED-PDS, jetzt ist es CDU-SPD. Und man erkennt, die SPDler hat eigentlich nur an den Schleifspuren am Bauch vom Umfallen. Also muss ich einfach sagen, so die Politik ist in diesem Jahr nochmal ein Tick bizarrer geworden als letztes Jahr schon. Mittlerweile fehlt uns da wirklich jegliches Verständnis, da stimmt niemand irgendwie nach seinem Gewissen ab. Jede von diesen Bundestagsanhörungen ist immer wieder so ein Beispiel, so die Leute argumentieren gegen die Gesetzesvorschläge, also Abgeordnete, um dann hinterher dafür zu stimmen, weil ihre Fraktionsdisziplin so vorschreibt. Und da wird halt, also Sachentscheidungen werden da eigentlich nicht mehr getroffen, sondern da wird tatsächlich nur noch irgendwie politisches Ränkespiel gemacht. Und irgendwie, man wird profiliert sich mit Themen oder auch nicht, oder besetzt Themenfelder, und das wird sicherlich 2009 noch mal viel schlimmer werden, je weiter wir auf die Bundestagswahl zusteuern. Spannende Frage ist, ob dieses ganze Thema Sicherheit halt ein Wahlkampfthema wird. Wir werden uns sicherlich Mühe geben, das Thema Datenschutz zum Wahlkampfthema zu machen. Also wir werden Anfang des Jahres wird der CCC Wahlprüfsteine zusammenstellen, nachdem ihr dann hingehen könnt und gucken könnt, welche Parteien also wir haben Wahlprüfsteine, wir haben Parteiprogramme, dann kann man schön gucken, sind denn die Parteien überhaupt einfach up-to-date, verstehen die überhaupt, wo das Internet ist und was das Internet ist, um einfach dieses ganze Thema mal ein bisschen stärker auch einfach in den Wahlkampf zu bringen. Weil momentan sieht es halt so aus, anhand der Listenentscheidungen, die momentan bei den Parteien gefällt wurden, jetzt Ende diesen Jahres, als wenn der Bundestag noch älter wird, also noch viel weniger junge Leute reinziehen und die Anzahl der Leute, die überhaupt wissen, wie Technologie funktioniert, noch weiter sinken wird. Das heißt also, da droht uns nächstes Jahr nochmal irgendwie eine Verschlimmerung der Lage.
Es betrifft eigentlich auch die Oppositionsparteien. Also wir haben mittlerweile Mühe, bei den Oppositionsparteien überhaupt noch Ansprechpartner zu finden, weil jetzt ergibt sich das derzeit auch so, dass in der neuen Legislaturperiode die Ansprechpartner, die wir normalerweise haben, nicht mehr wieder antreten oder nicht mehr auf die Liste gekommen sind. Das ist für uns ein großes Problem, denn wir brauchen natürlich diese Ansprechpartner, wenn wir etwa Anfragen im Bundestag stellen wollen. Das ist bei allen, also FDP, Grüne und Linke, zum Problem geworden. Und tausend ist nur noch weg. Nun ja, es gibt aber auch noch gute Nachrichten, denn Hessen hat sich entschlossen, für die Wahl des Hessischen Landtags im Januar keine Genehmigung für die Wahlcomputer zu erteilen. Ich muss eigentlich sagen, wir haben da sehr drüber gefeiert, denn hier ist der Landeswahlleiter Wolfgang Kannappel ja einer derjenigen gewesen, die in Karlsruhe noch ein flammendes Plädoyer für die Wahlcomputer gehalten haben, aber als er nach Hause nach Hessen gefahren ist, hat er dann doch keine Genehmigung mehr erteilt. Wir haben uns da eigentlich sehr drüber gefreut, das ist der erste Schritt weg von diesen Wahlcomputern und wir hoffen ohnehin sehr auf dieses Urteil und dass zumindest unterbunden wird, dass sie so diese NEDAP-Wahlcomputer weiterverwenden dürfen. Also wir sind da sehr gespannt. Das wird uns ja in sehr kurzer Zeit, also in den nächsten 2-3 Wochen, ereilen. Es gibt auch noch eine weitere sehr positive Nachricht. Allerdings fing die mit einer ziemlich schlechten Nachricht an.
Genau, die Datenschleuder ist dieses Jahr, also die 93, ist dieses Jahr ein bisschen später gekommen als geplant. Das ist ein hochauflösendes Bild von der Festplatte, auf der die erste Version von der Datenschleuder drauf war. Nichtsdestotrotz haben wir es dieses Jahr geschafft, zwei dicke, fette Datenschleudern rauszubringen. Die erste, wie schon vorhin erwähnt, mit dem Fingerabdruck von Schäuble. Die DS93 jetzt mit 72 Seiten sollte kurz vor dem Kongress bei euch allen im Briefkasten gelandet sein. Zumindest bei den Abonnenten und bei den Mitgliedern, wo wir inzwischen... Das willst du dir nachher erzählen. Entschuldige. Und wir haben die 92 damals mit dem Fingerabdruck von Schäuble haben wir nochmal auflegen müssen, weil wir insgesamt 5000 von diesen Schleudern verkauft haben, sodass wir mit Stolz berichten können, dass wir sozusagen von dem Fingerbild von Wolfgang Schäuble dezentral Sicherungskopien 5000-fach verteilt haben, sodass wenn ihm was passiert, wenn er abhanden kommt, dann gibt es Backups davon. Ich habe... Auf ds.ccc.de gibt es seit Ausgabe 95 nun sämtliche Datenschleudern im PDF zum kostenlos Runterladen. 55? Hm, 95? Nein, seit der Ausgabe 55 gibt es jetzt alle Ausgaben im Archiv zum Runterladen. Ich glaube, es gibt ab dem Anfang nächsten Jahres auch wieder die Möglichkeit, ein Abo der Schleuder zu bestellen, ohne Mitglied zu werden. Auch wenn die Dichte der Schleuder nicht mehr 4 Ausgaben pro Jahr ist, wie das früher mal war, werden wir einfach sagen, dass das Abo für die nächsten 8 Ausgaben gilt, die dann auch ein bisschen länger dauern können.
Also wir planen so, dass wir 2-3 Mal im Jahr die Schleuder rausbringen. Das ist auch, glaube ich, irgendwie realistisch, oder?
Ja.
Es gibt noch mehr positiv zu berichten, denn wir haben ja noch so einen anderen Service, nämlich die Anon-Box.
Ach stimmt. Die Anon-Box ist ein Service, die haben wir vor ungefähr 1,5 Jahren eingerichtet, wo man sich Wegwerf-E-Mail-Adressen klicken kann, die anonym zugänglich sind und wo auch wir keine Ahnung davon haben, wer ihr seid, wenn ihr euch so eine Mailbox anlegt und wo auch derjenige, dem ihr diese Mailadresse weitergibt, die da so für mindestens 24 Stunden gilt, für maximal 48, wir haben da nur das kleine Problem, dass wir diese Seite über HTTPS HTTPS anbieten und alle neueren Browser inzwischen es fast unmöglich machen, Seiten mit Self-Signed-Certs anzusurfen, wir aber auch nicht wirklich einsehen, bei einer großen Firma uns ein Certificate dafür zu kaufen, wo wir euch ein falsches Bild der Sicherheit vorgaukeln würden, in dem der Staat natürlich genauso dahin gehen kann zu derselben Firma und sagen, wir hätten jetzt mal gerne dieses Zertifikat auch unterschrieben mit demselben Key, mit dem das Cert für Anonbox unterschrieben ist. Ja, wenn irgendjemand Vorschläge hat, wie wir ansonsten noch sichere, anonyme und nicht rückverfolgbare Mail anbieten sollen, dann schreibt uns einfach. Und ansonsten gibt es wohl noch Anfang des nächsten Jahres mehr Probleme mit SSL-Seiten, aber ich glaube, das kommt erst im Laufe des Kongresses noch ein kleiner Vortrag dazu.
Genau. Und jetzt kommen wir ja so langsam zum Ende des Jahres und zu den Kongressvorbereitungen, die da schon einige Monate gelaufen sind. Das ist ja immer schon so im September und Oktober, wo die Kongressvorbereitungen losgehen. Aber traditionell wird das Wort des Jahres gewählt. Und darüber haben wir uns dieses Jahr doch auch ziemlich gefreut. Denn wir sind nur knapp auf Platz 3 gelandet mit dem Datenklau, nur von Verzockt und Finanzkrise geschlagen. Und auf Platz 7 fand sich auf der Liste noch der Nacktscanner. Auch so ein schöner Skandal, den wir nutzen konnten.
Ja, wir haben ja immer viel Spaß am Spielen mit Worten. Was wir auch an der Geschichte mit dem Wahlcomputer gemerkt haben. Also die Freunde dieser Dinger nennen sie immer Wahlmaschinen oder Wahlgeräte. Wir nennen sie Wahlcomputer. Und mittlerweile hat sich das dann doch so auch in den journalistischen Sprachgebrauch soweit eingebracht, dass selbst ein Bundestagsabgeordneter, der ursprünglich, also der sehr für Wahlcomputer spricht, die halt Wahlcomputer nennt und dann seine Pressemitteilung korrigieren musste und die Wahlmaschinen nannte, weil man muss ja beim Wording bleiben. Jedenfalls diese Nacktscanner-Geschichte, da mussten wir echt den Hut ziehen. Es gab ja diese Debatte, irgendwie die Dinger werden jetzt eingeführt und irgendwie die wir müssen uns alle am Flughafen halt von diesen Scannern halt beleuchten lassen. Und dann eines Tages gab es halt diese Schlagzeile Nacktscanner in der Bildzeitung. Und damit war allen, inklusive den Innenministerium, klar, dass die Debatte vorbei ist.
Ja, wir haben nochmal versucht, ein bisschen zu recherchieren, wer Urheber dieses Wortes ist. So ganz gelungen ist es uns, wir tippen mal auf die Bildzeitung, weil dieser Begriff ist einfach wirklich so schön, einfach und platt. Es bietet sich geradezu an. Also falls irgendjemand noch einen Hinweis dazu hat, haben wir Interesse dran, wem wir da einen Blumenstrauß schicken können, weil einfach dieser Begriff ist dafür verantwortlich, dass dieses Thema auch so schnell wieder vom Tisch ist, wie es gekommen ist.
Also wir waren ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Also das Wort für nächstes Jahr ist übrigens Datenverbrechen.
Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, Begriffe zu setzen. Also wenn ihr da gute Ideen habt, wir nehmen die auch gerne entgegen an presse@ccc.de und verbreiten dann so gut wir können diese Begriffe weiter. Zu ganz guter Letzt haben wir noch was anderes, nämlich wir wollen euch über die aktuellen Mitgliederzahlen informieren, denn wir haben in 2008 wieder mal einen ziemlich großen Zuwachs zu verzeichnen und freuen uns über 2.294 Mitglieder. Ja. Wobei die Studentenquote doch verhältnismäßig hoch ist hier, oder sogar Schüler sind ja auch ermäßigte Mitglieder, oder? Ja. Und dankenswerterweise hat uns im Jahr 2008 auch der Spiegel bescheinigt, wer wir sind, nämlich wir sind die Guten. So sag mal, Mr. Rieger, haben wir da nicht was vergessen?
Ja, und zwar dieses ganze Thema Softwarelizenzen beschäftigt uns ja sehr und eine der populären Lizenzen dieses Jahr, zumindest nach der Anzahl der User, war die Bierwehr-Lizenz.
Und, Moment mal. Also mit Lizenzen kennen sich ja Piraten besonders gut aus. Deswegen möchte ich dazu noch mal ein paar Worte loswerden. Und zwar gab es letztes Jahr auf dem Kongress für mich eindeutig einer der besten Vorträge, Treckerfahren. An dem Applaus merke ich, kennen einige, haben vielleicht einige gesehen, vielleicht waren einige dabei. Treckerfahren hat das Projekt Open Trecker von Krüx, Erdgeist, Dennis vorgestellt. Und die haben einen Tracker veröffentlicht für das BitTorrent-Protokoll, der es ermöglicht, weltweit mehreren Millionen Leuten Zugang zu freier Kultur zu ermöglichen. Leider hat Erdgeist bei der Lizenz letztes Jahr so ein bisschen was ausgelassen. Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten, die Bierwehr-Lizenz zu erfüllen. Erdgeist hat erwähnt, dass ihm wohl am liebsten wäre, wenn man ihm ein Bier ausgibt. Da Piraten sich mit Lizenzen ganz genau auskennen und die auch immer ganz genau erfüllen, möchte ich nochmal auf die zwei anderen Möglichkeiten hinweisen. Und zwar wäre die zweite, dass man den Entwicklern einen Bierdeckel zukommen lässt. Ich habe hier mal einen Bierdeckel, den ich dir hiermit mal gebe und somit mal meine Lizenz oder die Lizenz erfüllt habe für mich. Für Krüx hast du auch noch mal einen, kannst du ihn mal mitbringen, wenn du ihn siehst. Für Dennis gebe ich dir auch mal einen und vielleicht waren noch ein paar mehr beteiligt. Lass dir einfach mal ein paar da.
Schön.
Ich sehe gerade, Dennis kann sich den direkt selber abholen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Bierdeckel gewonnen.
Das ist super, aber dass es jetzt nicht einreißt, mir gefällt natürlich immer noch am allerbesten. Unten befindet sich auch eine große Bar. Und ich bin ganz sicher, dass der eine oder andere...
Moment mal, erstmal die dritte Möglichkeit. Oh. Also es geht ja auch, ich weiß nicht, ist der die bekannt? Also ich habe mir mal hier Bier mitgebracht.
Am frühen
Morgen. Es ermöglicht nämlich die Lizenz auch, den einfach mal auf die Entwickler ein Bier zu trinken. Das schmeckt mir eigentlich ganz gut. Naja, vielleicht nicht zu viel. Auf einmal. Das war meins. Diebstahl.
Piraterie.
Naja, Prost auf alle jedenfalls, die am Open Tracker Projekt beteiligt waren. Sie haben es erreicht, dass piratebay.org inzwischen zum Großteil auf Open Tracker setzt. Nicht? Falsch?
Nicht zum Großteil, nur noch.
Nur noch, ausschließlich. Ja, ich habe mich nicht getraut. Ich habe keine.
Es hat blöderweise zu so einer Geschichte geführt. Das ist, glaube ich, jetzt gerade 4 Wochen her. Und da war diese Party. Und auf diese Party wollte ich unbedingt noch schnell hin, hatte aber vorher noch die ein oder andere Änderung an dem Tracker vorgenommen und habe die eingecheckt. Und Dennis ist immer, der fährt immer Current, der hat diese Software, die halt nicht getestet war, dann ausgecheckt und zum Spielen gebracht am Anfang des Wochenendes. Während ich da gerade auf dieser Party rumlag, hatte die gesamte Welt einfach mal kein BitTorrent. Als ich am nächsten Morgen wieder aufgewacht bin, habe ich Dennis verzweifelt angerufen und gemeint, ich soll doch mal nachgucken, was ich da falsch gemacht hätte. Was also dazu führt, dass dort dieser Single Point of Failure eigentlich auch so schön ist, dass meine Software inzwischen von so vielen Leuten so viel benutzt wird, ist
25 Millionen.
Ist doch vielleicht angemessen, wenn nicht nur Pirate Bay so eine Infrastruktur zur Verfügung stellt und vielleicht sollte der Club oder jemand von euch nochmal darüber nachdenken, ob es vielleicht nicht eine gute Idee wäre, einfach mal einen Server irgendwo hinzustellen, zu sponsern und selber einen Tracker aufzusetzen, um halt diese schöne Möglichkeit, freien Content zu verteilen, für alle anzubieten und nicht, wenn irgendwo mal betrunkene Schweden oder Berliner irgendwo rumliegen, dass dann plötzlich BitTorrent nicht mehr funktioniert.
Ja, also ich meine, mir schmeckt's, ne? Also mir schmeckt's.
Sei mal still, Erdgeist.
Aber irgendwie ist das jetzt auch gemein, ne? Und weil es inzwischen eine unüberschaubare Menge an Piraten auf der Welt gibt und wir errechnen konnten, dass wenn jeder Pirat 0,000 0,023 Cent spendet, kommen wir genau auf 50 Liter Augustina Helles. Ich wünsche viel Spaß beim Schleppen. Viele Grüße von den Berliner Piraten. Danke für Open Trecker. Das Fass gehört jetzt euch.
Cool. Ich bin ja, danke schön. Geplättet. Und wenn das BCC nichts dagegen hat, denke ich, dass es heute Abend in der Lounge ein Fass Freibier gibt.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hacker und liebe Gäste, ja, das war der Jahresrückblick und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit.